Das war's schon wieder, ne?
Ja. Moini.
Moini,
hier ist
Moini.
Fest und flauschig.
Hier sind
Ende des Jahres. Moin, Janni.
Moin, grüße. Hier sind Knecht Schulz und sein Rentier.
Und der Nikolausi.
Hallo, Leute. Es ist der dritte Advent. Heute ist der 11.12.2022. Hier ist Fest und flauschig. Und ihr hört's an dem sanften Timbre unserer Stimmen.
Ja.
Es ist eine Morningshow. Wir sind ältere Herren, beide Mitte 30 inzwischen, und wir haben festgestellt, dass die besten Sendungen eigentlich die werden, wo wir uns morgens früh verabreden, und es ist tatsächlich so frisch wie heute selten die Sendung, wie so ein warmes Brathähnchen. Ich hatte gestern Abend Weihnachtsfeier in der Firma und bin, halt dich fest, Olli, um 2 Uhr erst nach Hause gefahren. Um 2
wow,
Uhr.
Wow, dann hat's richtig, aber dann, was ist denn da los gewesen? Ja. Muss eine gute Party gewesen sein.
Ich weiß nicht, ob es eine gute Party war. Als ich gefahren bin, da waren auf jeden Fall alle noch zugange, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da haben wir angefangen, sich zu kopieren. Unserem Online-Chef ist eine Bierflasche runtergefallen, eine volle.
Ja.
Lenny, der Fotograf, hat Zaubertricks gezeigt und dann haben Heizpilze ihre Zigaretten angezündet. Es ist auf jeden Fall so eine Veranstaltung gestern. Um 18 Uhr ging es los und ich habe gedacht, ich trinke ein strategisches Bier um 19 Uhr, um so ein bisschen gut reinzukommen. Und hab dann den ganzen Abend nur noch Cola und Wasser getrunken, weil ich musste noch zurückfahren, hatte einen weiten Weg vor die Tore der Stadt und bin dann mit dem Auto zurückgefahren, nachts um 2. Durfte natürlich nicht besoffen sein. Und deswegen war es für mich eher wieder so ein Beobachten, wie die Saat, die man so gesät hat,
wie die
so aufgeht, wie die Kids Spaß haben und man selber immer, pass mal ein bisschen auf, dass du da nicht einen Heizpilz mit der logischen Hand anfasst. Das war so meine Aufgabe.
Bist du schon in der Phase deines Lebens, dass du dich so als Grand Senior der Medienszene siehst und dann da anfängst, sozusagen, hey Kids, passt ein bisschen auf da mit dem Kokain auf Klo. Nur eine Nase am Abend für jeden und so. Ich hab das
mehr. Da wollte ich direkt noch mit dir drüber sprechen, weil wir haben jetzt die Themenkonferenz gehabt fürs nächste Jahr, wo man so ein bisschen bespricht, was alles so ansteht. Und ein großes Thema oder war auf die Tagesordnung gebracht, lass mal über Kokain sprechen, wie das hergestellt wird und so. Und dann musste ich mich entblößen vor der Redaktion. Ich habe da leider absolut gar keinen Bezug zu. Es ist so ein bisschen wie Sport oder sowas, wie Fußball.
Sport und Koks, das sind die Sachen, wo du kein...
Nee, ich kann darüber reden und so, aber da würde alle Leute würden denken, ja, entweder tut er so als, also entweder overcompensated er so nach dem Motto, der tut nur so, als hätte er noch nie gekokst, in Wirklichkeit ist es voll die Koksnase, oder der hat absolut keine Ahnung. Auf jeden Fall würde es ganz weirde Vibes bringen, wenn ich irgendwie über Kokain reden würde, weil ich absolut... Wirklich.
Ich sag, und ich muss auch sagen, Bezug, das ist eins der Themen, die ich hier bei Fest und Flauschig auch nicht mit dir anspreche, weil du wirklich völlig ahnungslos bist. Und es bringt ja nichts, wenn man so anfängt, so über was zu reden, wo der eine von beiden keine Ahnung hat. Ist genauso, wenn du anfängst mit Modellflugzeugen hier, habe ich auch keine Ahnung von. Jeder hat so seine
Steckenpferde. Oder mit coolem Sex, wo beide Partner auf ihre Kosten kommen.
Genau, auch da können wir beide nicht mitdienen mit solchen Themen. Es gibt so ein paar Sachen, da habe ich hier so eine rote Liste, da weiß ich, das geht nicht mit Bömi. Da habe ich mich nach 10 Jahren Zusammenarbeit mit dir gewöhnt. Ich bin einfach froh über jeden Tag, wo wir noch keine 24 Stunden Security haben, Jan. Wo wir beide irgendwie diese Sendung machen können, weil ich weiß,
zusammen
dass wir
meinst
früher...
Du? Weil einzeln zusammen. Haben wir natürlich 24 Stunden Security, aber wenn wir zusammen sind, dann wissen alle Leute, die uns was Böses wollen, ach nee, komm, jetzt sind sie selbst gegenseitig ihre größte Gefahr, dann müssen wir, die brauchen keine Security.
Die brauchen keine, aber ich sag dir, ist ein Jahr, 2 Jahre, dann bist du mein glaube ich, der größte Entertainer Deutschlands. Da bin ich ziemlich sicher, dass du 2 Jahre, vielleicht 3, dann bist du der Deutschlands größte Entertainer. Und dann heißt es natürlich, Olli Schulz hat damit durchgezogen. Damals vor 10 Jahren, als sie angefangen haben. Wir können heute mal ein bisschen rückblickend sprechen. Ich habe nämlich gerade wieder mal so eine Sendung zugeschickt bekommen, wo jemand uns einen Link geschickt hat, was wir vor 10 Jahren geredet haben, wo du irgendwas gesagt hast, was jetzt eingetreten ist.
Was denn?
Und was, da hab ich, das habe ich leider nämlich vergessen.
Irgendwas mit Kanye West, kann das sein?
Glaube ich nicht. Irgendwas in 10 Jahren, da gibt's riesige Streit über Sexualität, wie viele Geschlechter es gibt oder so. Irgendwie hast du da schon was angekündigt. Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle, was ist in den 10 Jahren geworden? Auf alle Fälle habe ich kurz reingehört in die Sendung. Du hattest gerade damals mit dem Neo-Magazin angefangen und ich hatte tatsächlich die Sendung Schulz in the Box. Und das ist jetzt über 10 Jahre her. Und wir haben damals da doch ein bisschen stolz beide von unseren Fernsehsendungen geredet. Und nun schau uns an. Wir sitzen hier morgens.
Alt. Kaputt.
Desillusioniert. Beide graue Haare inzwischen, wirklich. Also wir sind deutlich gealtert. Und das Problem ist, sind die Fans mitgealtert? Weil es ja immer wieder Sachen gibt, die wir mal wiederholen. Und Leute sagen, Alter, das ist ja die geilste Nummer, die ihr je gebracht habt. Dabei denken wir, ja, haben wir vor fünf Jahren gebracht.
Ja, wenn es vor fünf Jahren ist, manchmal auch nur vor 2 Jahren und sowas. Oder manchmal auch vor letzten Monat. So ist es ja schon, dass Geschichten wiederholt werden, wie bei so einer dementen Oma einfach. Und man, ja, lass sie mal reden. Das gibt ihr Sicherheit, wenn sie so ein bisschen Geschichten wiederholt immer wieder.
Absolut. Und das passiert tatsächlich auch immer wieder, dass Leute mir alte Sendungen schicken und dann höre ich da manchmal rein und ich mag das nicht so gerne, weil ich dann auch wirklich denke, Gott, wir werden echt alt und das ist manchmal, ich bin noch nicht bereit für Rückblicke.
Aber das, weißt du, was ich meine? Aber das ist die Ansage gewesen. Ich habe gestern mit den jungen Kollegen darüber, alle mit vollem Haar und voller Elan, die Medienlandschaft zu revolutionieren. Und weißt du, wenn du so ein bisschen ehrlich, so ein bisschen lange, also wirklich seit 20 Jahren dabei und seit, ich würde mal sagen, seit über 10 Jahren so dabei, dass man sagen kann, richtig dabei. Und dann hast du natürlich alles mal so mitgemacht. Also alle Phasen, wo links und rechts die Leute runterfallen, weil sie, keine Ahnung, sich in irgendwelche weirden Beziehungen verlieren oder auch Drogen oder Projekte zusagen, wo man
jeder sagt, hat mal eine Lebenskrise.
Wenn man lange dabei ist, dann guckt, dann siehst du halt, man fängt mit Kollegen gemeinsam an und es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die dann irgendwie an anderen Stellen wieder aufploppen, wo man denkt, oh krass, du bist ja Intendantin von irgendeinem Sender, das ist ja mega geil. Du bist doch der Volo, der früher das Klinkekabel irgendwie versucht hat, in den XLR-Stecker reinzustecken. Jetzt bist du Intendant.
Naja. Wow, not bad.
Nee, aber es gibt ja auch wirklich Leute, die dann auf dem Weg so falsche Entscheidungen getroffen haben im Nachhinein, wo man schon damals dachte, ob das so eine geile Idee ist, dieses Projekt mit diesem kokainsüchtigen Producer, ob das so eine geile Idee ist, wo ist der jetzt eigentlich? Ja, der ist nach Bali ausgewandert, der macht da jetzt ein Hostel und ja, ich habe jetzt Fernsehen ganz bleiben lassen, Medien und sowas. Das ist ja, also weißt du, man begegnet ja vielen Leuten, die dann wirklich links und rechts so runterfallen und da muss man wirklich sagen, sich zu entscheiden,
ja,
vor der Kamera zu altern, war immer, glaube ich, in Sendung 1 oder sowas schon, das war immer schon, ich möchte gern alt werden vor der Kamera, einfach so.
Ich möchte auch, dass alle unsere Hörer übrigens alt werden. Eine Sache muss ich kurz mal loswerden, weil natürlich du keine Ahnung von Drogen hast und wahrscheinlich das alles wirklich so fremd für dich ist. Es ist immer leicht zu sagen, ich höre ja wirklich gerade diesen Podcast Sucht und Süchtig und es bricht mir teilweise das Herz, wie freimütig und auch wie traurig und verloren die beiden über diese verlorene Zeit von 10, 15 Jahren Drogensucht reden. Und es ist auch eine Sache, die man sagen muss, wenn wir gesellschaftlich aufhören, das so zu echten, ich meine, man bringt immer mal einen flapsigen Spruch, aber auch ansieht, dass es eine Suchtkrankheit gibt, kann man ganz vielen Menschen damit echt helfen. Ne? Ich glaube, dass das total wichtig ist. Also ich bin da gerade so ein bisschen in diesem Thema. Total wichtig ist, öffentlich darüber zu reden und nicht nur Leute immer hinzustellen, als der ist ein Kokser, der ist ein Drogensüchtiger. Die meisten Menschen, die das vor allem in einem gewissen Alter jenseits von Partydrogen noch machen, machen das, weil sie irgendeinen Dämon in sich haben oder irgendwas, was sie nie verarbeitet haben.
Ja, oder die körperliche Abhängigkeit. Also es muss ja gar nicht
Drogen
nehmen auf Just for Fun, sondern ich habe gerade Dopesick geguckt. Mit Michael Keaton auf Disney Plus. Hast du das schon gesehen, Dopesick?
Habe ich noch nicht gesehen.
Eine fantastische Serie mit Michael Keaton, also dem ehemaligen Batman und Birdman.
Ja, ein toller Typ,
der jetzt auch schon 90
ist. Auch so generell wie dir, mit Würde. Das ist einer von diesen alten Menschen, die du einfach gerne kennenlernen würdest.
Du weißt Michael Keaton, ne? Der Batman.
Ach so. Ich habe diese andere Doku im Kopf. Komm, das kann auch passieren, wenn wir morgens moderieren. Ich meinte Michael,
Michael Caine.
Michael Caine.
Nein, Michael Keaton, also der Batman und der Batman vor George Clooney. Ich glaube, der Tim Burton
Batman. Ja, vor George Clooney, aber vor allem jetzt hier vor Bateman, Patrick Bateman. Wie heißt der nochmal, der Schauspieler, der den gespielt hat?
Demenz. Auf jeden Fall eine tolle Serie, wo Sucht illustriert wird und gezeigt wird. Und zwar nicht so Party-Sucht oder wie man macht, nimmt irgendwie Drogen, Recreational Drugs oder sowas, sondern Leute, die mit Oxycontin in den frühen Nullerjahren, also mit diesem Opiat, eine wahre Geschichte, Purdue Pharma, ein amerikanisches Pharmaunternehmen, hat dieses Opiat auf den Markt gebracht und das ist ursächlich dafür, dass es in weiten Teilen der Vereinigten Staaten von Amerika diese Opioid-Crisis gibt, also breite Suchtkrankheit nach Opiaten, Schmerzmittel, starke Schmerzmittel und die wurden verkauft.
Das ist sowieso die größte.
Macht nur 1% aller Leute werden süchtig danach und dann haben sie das genommen, das war eine Fehlinformation, beziehungsweise war absichtlich eine Fehlinformation und dann haben die Leute wirklich gerade in ländlichen Gebieten angefangen, diese Droge zu nehmen und dann entstand eben rund um dieses Medikament eine komplette Drogenszene und ganz eindrücklich, ganz schrecklich, wie Leute aus dem Leben gerissen werden, weil die süchtig sind nach Schmerztabletten und zwar nach diesen sehr starken Schmerztabletten, die es, glaube ich, jetzt inzwischen in Deutschland sowieso ganz
viele Prominente dran gestorben. Ja. Prince, Tom Petty, alle in Verbindung mit Tablettenmissbrauch, so, ne? Weil die einfach ganz locker da irgendwelche Sachen verschreiben und die werden dann in hohen Maßen genommen, machen stark abhängig und jemanden, den ich kenne, der arbeitet in so einer Suchtberatung, hat zu mir gesagt, dass es tatsächlich das Allerhärteste ist, von Tabletten zu entziehen. Das muss eine körperliche Qual sein. Und ich habe auch bin auch froh, dass ich da den weiten Bogen drum gemacht habe. Schlaftabletten, all so eine Sachen, habe ich schon immer großen Respekt vor gehabt. So, ne? Vor anderen Sachen hätte ich gerne auch mehr Respekt gehabt, wo ich eine Zeit lang vielleicht doch nicht so Respekt
vor deinem Moderationspartner zum Beispiel, dass du da mal ein bisschen Respekt mal vorhast.
Vor dem muss ich ein bisschen Respekt
haben. Ja, wirklich, das muss ich immer rückblickend mal sagen, dass du immer sagst, ich soll mich mal emotional einbringen. Ich bringe mich hier so emotional ein, so viel, wie ich das mich einbringen kann.
Ich weiß, es ist ein Step für so ein kleines, es ist ein Baby, für normale Menschen sind es Babyschritte. Für dich selber, jemand.
Riesenschritte.
Riesenschritte, und das sollten wir auch mal zu huldigen wissen. Wo wir gerade heute so freimütig offen hier so eine kleine Show machen, muss ich auch eine Sache mal loswerden, Jan, die mir jetzt nicht so wichtig ist, weil ich mich auch in meinem Alter inzwischen aus Sachen raushalten kann. Aber jedes Mal, wenn du im Fernsehen irgendwo für Tumult gesorgt hast, passiert es öfter mal, es ist ja öfter mal so, dass du, sag ich mal, die Leute spaltest. Viele finden das gut, viele finden das nicht so gut, und die, die es nicht so gut finden, schreiben mich an und verlangen von mir, dass ich dir doch mal den Spiegel vors Gesicht halte, was du da gerade machst. Aber jetzt kann ich eine Sache nur dazu sagen. Wir machen seit 10 Jahren diesen Podcast. Wir haben als kleine Würmchen hier angefangen. Ja? Welchen Weg wir gehen, das war keiner vorauszusehen. Und der eine ist vielleicht im Fernsehen eine andere Nummer. Der andere arbeitet seit 4 Jahren gerade an seiner Liedermacherplatte. Aber abgesehen davon, ne? Abgesehen davon bin ich nicht der Typ, der dir den Spiegel vorhalten will, weil in den großen grundsätzlichen Sachen wir doch einer Meinung sind. Es gibt aber auch Sachen, wo ich natürlich mit dem Kopf schüttle oder denke, könnten wir mal drüber reden. Mein Problem ist, in die Situation, in die ich dann komme, ist, dann kommt so ein Horst wie Ulf Poschardt oder so, teilt das noch oder sagt, selbst Olli Schulz ist der und der Meinung. Und die Arschbacken will ich nicht an den Hacken haben. Und bestimmt ist es auch differenziert zu sehen, dass wir über Sachen reden können, über die ich lieber nicht rede, weil ich keinen Bock habe, in irgendeinen Strudel von Social Media zu kommen, dann teilt das irgend so ein Feind von dir, der dich sowieso seit Jahren hasst. Ja, guck mal, Olli Schulz sagt das auch. Dann kommen andere Fans von dir und sagen, ja, das passiert nämlich, dann wird man von den und den Leuten nämlich geteilt. Und diesen ganzen Scheiß möchte ich mir einfach nicht antun.
Ja, aber das grundsätzliche Problem ist auch, sich zu fragen, warum begibst du dich in die Debatte rein?
Also, ich begebe mich nicht, aber ich bin jemand, der, ich begebe mich ja gar nicht in die Debatte.
Deswegen, ja, genau.
Aber ich lese die Nachrichten,
aber das Ding ist, und es ja, strengt mich auch nicht. Mein Job ist ja nicht zu sagen, ich führe die Debatte, sondern mein Job ist, die Debatte anzustoßen. Ja. Nötige Debatten, die da rumliegen, die keiner führt, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil sich Leute hinter Argumenten verschanzt haben, die keine Argumente sind, sondern einfach nur irgendwelche politischen Statements oder irgendwelche taktischen Angelegenheiten, um sich nicht mit der Sache zu befassen. Und der Trick ist doch, oder der ganze Kern des Geschäfts ist, diese festgefahrenen Problemfelder im Diskurs zu finden und da einmal drauf zu hauen und zu sagen, so Leute, jetzt fangt mal an, das auszudiskutieren. Also so Markus Lanz-mäßig zu glauben, dass man dann da selber irgendwie sich wirklich involvieren sollte, ist das Allerletzte. Zumal muss man auch mal sagen, dass natürlich Dinge viel differenzierter sind als
die teilweise im Fernsehen oder irgendwo dargetragen wird, wo es populistisch oder so gemacht werden kann. Aber natürlich leben wir in einer Zeit, in der ich vor allem in den letzten 2-3 Jahren gemerkt habe, dass es immer, immer krasser wird. Sofort kommen auch Nachrichten, die fordern sofort, dass jemand seinen gesamten beruflichen Weg
passiert doch sowieso nicht. Da hast du da 2 dicke MeToo-Skandale und trotzdem läuft es bei Sat.1 prima und du kriegst einen Comedy-Preis überreicht. Das klappt doch sowieso nicht. Auch das ist ja so eine Behauptung. Ja, aber
guck mal, allein das ist auch schon wieder sehr populistisch. Es gibt ganz viele Gerüchte, die im Internet rangehalten werden, und das geht seit langer Zeit so. Und ich weiß auch nicht, ob das eine geile Berichterstattung ist, das zu tun. Das muss ich mal ganz kurz sagen.
Zu einem Schluss kommen. Man kann doch auch sagen, ist jetzt so, und dann hast du halt die Kacke an den Hacken. So, und
hatten wir alle schon mal an den Hacken.
Die Kacke schon mal an den Hacken gehabt, und zwar in unterschiedlichen Schattierungen. Das Ding ist, mit diesen Schattierungen zu leben und dann das auch auszuhalten. Aber zu sagen, zum einen, das darf man jetzt nicht mehr besprechen und das ist kein Thema mehr, was öffentlich ausdiskutiert oder zumindest angesprochen werden darf, ist genauso falsch, wie zu sagen, das führt jetzt dazu, dass das und das und das so apodiktisch die Folge davon ist. Am Ende muss man mit den Schattierungen leben, so ist es nun mal. Tut mir leid. Und was diese ganze Olli Schulz-Anschreiberei oder auch wirklich total geil.
Also ich muss sagen, vor allem zu dieser Trans-Geschichte, was ich da an Mails kriege.
Ja, aber ganz ehrlich, bei der Transgender-Geschichte muss ich mich gar nicht tiefer in die Diskussion reinbegeben. Wenn du mit deinen alten Reflexen, deinen alten strategischen taktischen Maßnahmen, mit dem du wirklich viel getan hast für die Emanzipation von Frauen in Deutschland, wahnsinnig für Frauenrechte gekämpft hat, irgendwann nur noch diese taktischen Maßnahmen und diese taktischen politischen Ideen im Kopf hast und kein Ziel mehr, was es zu verfolgen lohnt, du aber trotzdem weitermachst, dann musst du irgendwann zu dem Schluss kommen, ey Leute, ganz ehrlich, vielleicht stimmt irgendwas nicht mit dem, was ich hier vorhabe. Und wenn du grundsätzlich Leute ausschließt aus dem System gleiches Recht für alle, dann muss ich gar nicht in die Debatte reingehen. Da werde ich sofort, gehen sofort alle Alarmsirenen an. Wenn du sagst, es gibt die einen Menschen, die sind so und die anderen sind so, aber die haben so ein bisschen weniger Rechte und dann anfängst mit, das ist frauenfeindlich, wenn man der Meinung ist, dass Transfrauen Frauen sind, da muss man wirklich denken, Alter, den Hirnwurm musst du dir echt mal rausziehen, weil das geht einfach nicht und zwar ganz grundsätzlich nicht. Transfrauen sind Frauen, so ganz einfach, fertig.
Ich es ist einfach mich
so.
Aber,
ja, es ist ja, einfach ist, so, es ist so ja. Und alles andere und wenn du anfängst daran rumzuknabbern, dann kommst du direkt, slippery slope, ja, dann vielleicht die Rechte für alle, aber die dann aber nicht und dann muss man vorher vielleicht noch mal gucken, ob man da eventuell doch noch mal die Hoden abnimmt, weil sicherheitshalber, weil es kann ja sein, das ist, also ich habe mal was gelesen von einer Freundin, die war in Amerika mal und da ist mal in der Umkleide jemand, der sich da entblößt hat und der dann, das war aber dann eine Transfrau und deswegen sollte man in Deutschland sicherheitshalber dieses gleiche Recht für alle Ding dann doch noch mal und wer da was gegen hat, der ist gegen Frauen. Das ist einfach weird. Du vermischt einfach irgendwelche Reflexe ja, aus den 70er, 80er Jahren mischt mit einem ganz anderen Thema und die Wut, mit der man Emanzipation in Deutschland vorangebracht hat, ist in diesem Themenkomplex völlig fehl am Platz, weil Leute, Transmenschen sind so, wie sie sind. Das sind einfach Menschen, die sind einfach so, wie sie sind. So sind die einfach. Transmenschen sind Transmenschen. Und da kannst du nicht sagen,
Da müssen wir ein bisschen näher noch darüber reden, Jan. Weil einerseits mag das alles richtig sein, was du sagst. Andererseits frage ich mich dann bei einem Thema, was noch gar nicht so lange gesellschaftlich so diskutiert wird, mit was für einer Dringlichkeit kann man Leuten sagen, das ist jetzt so, anstatt Leuten vielleicht
nein,
zu... Nein, du bist Olli Schulz.
Und jemand sagt, du bist nicht Olli Schulz. Die Dringlichkeit kommt nicht von Transmenschen, sondern von Leuten, die sagen, du, ich spreche dir das gleiche
Du redest gerade so, als wenn du seit Jahren aber Experte auf diesem Gebiet bist und das gerade Leuten erklärst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, lass mich jetzt mal was ausreden. Ich finde es, glaube ich, ganz geil, dass es Leute gibt, vielleicht in einem höheren Alter, die von sowas überhaupt keine Ahnung haben, die überhaupt vom Kopf geschlagen werden, wenn man denen gleich sagt, ey, das musst du jetzt sofort akzeptieren. Und ich glaube, was uns auch noch fehlt, als Kontrast vielleicht vor Sendung, wo man sagt, das ist jetzt so, sondern wo man Leute zusammenbringt, weil was ich sehe bei diesen Diskussionen, so wie du sie gerade da führst, das ist jetzt so, die sauer auf dich sind, werden weiter sauer sein und natürlich. Deine Bubble sagt richtig so, Applaus, das hat er richtig
nicht
gesagt.
Nicht meine Bubble sagt
aber,
richtig
nein,
so.
Aber nein, doch, lass mich jetzt auch mal kurz
Bubble
ausreden.
Denn? Was für eine Bubble
deine
denn?
Fans, deine Leute, oder die Leute, meine die sowieso Fans, ihre Meinung haben, Leute, aber eigentlich geht es doch darum, immer mehr Leute ins Boot zu holen, immer mehr Leuten Verständnis für Transmenschen zu machen und jetzt muss ich auch sagen, ist das dann doch geiler, wenn mir das hier mit erklärt, der selber trans ist, als andere weiße heterosexuelle Männer, die anderen weißen oder Frauen, die anderen weißen heterosexuellen Menschen erklären, ihr seid noch nicht gut genug, weil ihr versteht das noch nicht. Und wenn ihr das nicht versteht, seid ihr Wichser. Und das müsst ihr jetzt auch mal kapieren. Und ich glaube, diese Art und Weise gibt es nämlich, es gibt nämlich noch eine ganz andere Zahl als Weltreporter, Ulf Poschert und diese ganze Bagage, die nur darauf wartet, dass du fällst, sondern es gibt eine Menge Menschen, die denken, okay, ich habe noch keinen Transmenschen gesehen, ich würde gerne ein paar sehen, mit denen reden, ich würde das Thema gerne ein bisschen kennenlernen und denen gleich vom Kopf zu knallen, Alter, ihr rafft das doch alles noch nicht, wo bei einer Prozentzahl, die wirklich so gering ist an diesen Menschen, die nun auch mal nicht jeder treffen kann, man nicht sofort jetzt eine Meinung, alles klar, ich weiß jetzt sofort Bescheid, so geht es. Und ich glaube, das ist das, was mir in diesem gesellschaftlichen Diskurs tatsächlich fehlt.
Ich kann das total nachvollziehen. Es treffen fängt so zwei Diskussionsräume aufeinander. Die einen sind einfach so, wie sie sind und wollen existieren und die anderen wollen eine politische Diskussion über die Existenz dieser Menschen führen. Und das
ganz ist grundsätzlich muss ich aber eine Sache sagen. Ich bin absolut auch dafür, Transmenschen eine Plattform zu geben, denen die Möglichkeit zu geben, gesellschaftlich anerkannt zu werden, dass die nicht mehr drum kämpfen müssen, Leuten zu erklären, was das für eine Qual ist, wenn man im falschen Körper geboren ist und was für einen Leidensweg man geht. Und ich glaube, das sind alles wichtige Punkte, die besprochen werden werden. Was mich manchmal nervt bei ganz vielen Sachen ist, dass es zu einem Politikum wird, der Leute mehr spaltet als zusammenbringt. Weil ich glaube nicht, dass wir gesellschaftlich nicht in der Lage sind, Transmenschen in Berufe, in Jobs, in Fernsehen, überall einzuführen. Aber dann müssen wir das auch machen und nicht nur drüber reden, welcher wer geil und scheiße ist, sondern die in eine Selbstverständlichkeit in die Gesellschaft bringen, dass die einfach auch sich sicher fühlen können und so. Und ich glaube nur, dass wir das über einen gewissen Höflichkeits- und Tonfall hinkriegen, wo wir alle mit an Bord holen. Ja, auch Menschen mit anderen Religionen.
Genau, ja,
und das ist auch, und es gibt ganz viele in diesen Bereichen, Jan, in diesem ganzen Thema, ganz viele unangenehme Bereiche, die wir ungern ansprechen, weil es so Grauzonen gibt. Religion zum Beispiel. Man möchte nicht religionsfeindlich sein. Fakt ist aber, dass jede monotheistische Religion, jede gegen Trans, gegen Homosexuelle, gegen Lesben, dass das nicht akzeptiert wird bis heute. Und so eine Sachen, die müssen wir Stück für Stück hinkriegen, dass es akzeptiert wird. Und ich glaube, das ist mit Geduld, mit Verständnis eher zu machen, als damit Leuten vom Kopf zu rotzen, dass sie zu dumm sind und es zu kapieren.
I know, aber ich meine, mit Geduld und Verständnis kommst du halt nicht weiter, wenn du zusammengeschlagen bist, weil du so bist, wie du bist. Und das Ding ist, auf der einen Seite, wenn deine Religion oder deine Welt ein Problem damit hat, dass es Menschen gibt. Es ist immer ein ganz anderes Thema, was gesellschaftlich akzeptierter ist. Homosexualität. Das ist bis vor Anfang der 80er Jahre oder Ende der 70er Jahre, wann wurde es...
Viel zu lange wurde das alles nicht akzeptiert.
Wann war das nicht mehr strafbar? Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange. Ich glaube, Mitte der 80er Jahre oder 90er Jahre. Also
ich glaube sogar 90er.
Ja, Mitte der 90er Jahre ist
es... Aber immerhin ist es inzwischen gekippt. Das muss man ja auch sagen. Inzwischen hat sich das geändert. Was ich einfach damit sagen will, ich würde es hier manchmal ganz gut finden, wenn es auch noch so einen Teddybären im Fernsehen gibt, der alle Leute an Bord holt und sagt, ey, pass auf, wir müssen das hinkriegen. Es gibt das und das und das. Und das ist auch gar nicht so schlimm.
Genau,
und
aber
ich
weißt
glaube,
du,
was, mein Problem würde vielleicht ein bisschen das Problem näher an Menschen zusammen. Nee,
aber weißt du, mein Problem mit der Transmenschen in Anführungsstrichen Debatte ist, dass sie über die Abgrenzungsseite kommt. Es geht nicht darum, dass Transmenschen existieren. Wenn das alles wäre, dann gäbe es kein Problem. Sondern es gibt Leute, die der puren Existenz von etwas, was einfach existiert, genauso wie Homosexualität, wie Heterosexualität, wie alles, was zwischen Mann und Frau ist, es existiert einfach. Und es gibt Leute, die nehmen das und sagen, ja, aber politisch gesehen darf das nicht existieren, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen sagen die TERFs, die alten Altfeministinnen, das darf nicht existieren, weil das unser Bild von Mann und Frau und unser Verständnis von Frau sein und Emanzipation in Frage stellt. Dann sagen die Nazis, ja, überhaupt alles, was mit Sex ist, ist uns nicht geheuer, weil Mann und Frau, das ist das Allerhöchste, was wir hinbekommen. Ansonsten können wir uns nicht mehr
glauben. Es gibt ja noch mehr als Nazis.
Ja, und dann gibt's noch religiöse Leute sagen, das darf auch nicht sein. Das Problem ist aber, es treffen quasi religiöse politische Diskussion auf die pure Existenz von etwas, was einfach existiert, was niemandem etwas antut, sondern einfach nur ist, wie es ist. Und das ist das, weißt du, das ist das, was mich so wütend macht.
Ja, und darüber kann man auch reden.
Wie willst du denn, wenn du trans bist, wie willst du denn?
Es gibt aber nicht nur
Nazis. Du bist Olli Schulz und niemand sagt, du darfst aber nicht Olli Schulz sein. Dann sagst du aber, ich bin nur Olli Schulz.
Sagt ja keiner.
Naja, eben.
Sagt auch niemand zu, und ich kenne auch ganz ehrlich, ich kenne auch genug Menschen, es gibt auch ganz viele Räume und ganz viel Verständnis, und es ist immer dieses Totschlag, als wenn immer überall gefasst, wir müssen es hinkriegen, dass das gesellschaftlich einfach selbstverständlich ist, genauso wie Homosexualität. Und dann denke ich nämlich auch, sind wir alle sehr selbstgerecht hier. Wir sitzen hier und meckern über die deutsche Nationalmannschaft rum und denken, wir sind das geile, progressive Deutschland, das den anderen Ländern erstmal vorhält, wie sich zu benehmen halten. Und dann denke ich, wir haben es doch selber, bis auf Hitzlsperger. Wer hat sich denn jemals geoutet im Jahre 2022 als schwuler Fußballer? Außer Hitzlsperger nach seiner Karriere.
Aber stell dich mal in die VIP-Lounges und guck dir mal, was für Leute Fußballfunktionäre sind, was das für eine Suppe ist, was das für Leute sind. Da outest du dich doch einfach nicht. Das hat gar nichts mit Fußball zu tun. Das ist einfach so eine durch und durch heterosexuelle Mann-Frau-Welt.
Ja, ja, guck dir an. Es muss ja auch genug homosexuelle Fußballer geben.
Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, dass viele Leute einfach wahnsinnig leiden darunter, dass sie nicht so sein können, wie sie sein wollen. Und
Jetzt fällt mir immer das Lied von Markus Wiebusch ein. Der Tag wird kommen. Den packe ich jetzt einfach mal, weil wir bei diesem Thema sind, auf die Liste.
Genau. Weißt du, das Ding ist einfach, ich will einfach, dass das einsinkt, dass nicht Transmenschen sind nicht das Problem, sondern die Leute, die Transmenschen scheiße finden. Das ist das Problem. Und da kannst du nicht, wenn jemand so ist, wie er ist, kannst du da nicht anfangen zu sagen, ja, aber es gibt Gründe, warum du nicht so sein darfst, wie du bist. Und überleg doch mal, ob du vielleicht nochmal zum Arzt gehst, weil es eine psychische Krankheit. Genau die gleichen Sachen hast du vor 100 Jahren angelegt bei Frauen waren hysterisch, weil sie wählen wollten. Männer, die auf Männer stehen, sind krank oder kriminell. Und Leute, die trans sind, sind nun mal trans. Und da kannst du nicht dann sagen, es gibt nur Mann und Frau, alles andere macht keinen Sinn und da muss irgendwas mit dir nicht in Ordnung sein. Ich bin so, wie ich bin, also ist dein Problem, wenn du das nicht akzeptierst. Und das ist, weißt du, das ist die Grundregel, die wir an alles andere anlegen, wird in diesem Ding in Frage gestellt. Und das macht mich so misstrauisch und vor allem auch so wütend. Und ich finde, das ist einfach nicht richtig. Ich finde, das einfach nicht, das gehört,
ja,
das ist nicht
da
richtig.
Da gibt's bestimmt viele, die dagegen kämpfen, aber es gibt auch ganz viele, die das nämlich nicht so sehen, für die auch einfach wollen, dass es gesellschaftlich, es ist so ein bisschen, als wenn wir die ganze Zeit über ein Phantom reden. Weißt du, was ich meine? Weil diese Menschen so selten auftauchen und wenn wir diese Menschen sichtbar machen müssen, wenn sie sichtbar gemacht werden wollen, weil weil das kommt ja auch noch dazu. Jeder, egal ob homosexueller Mensch, ob Transmensch, ob heterosexueller Mensch, es ist ja jeder auch noch ein individueller eigener genau. Charakter. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, wenn so Leute, hetero Menschen reden über die Schwulen. Es gibt nicht die Schwulen. Jeden Schwulen, den ich kenne in meinem Freundeskreis, ist unterschiedlich. Und es gibt nicht die Schwulen, weil sie eine andere Sexualität haben. Ich kenne wirklich die nihilistischen Typen mit dem trockensten Humor, die schwul sind, genauso wie lebensfrohe Homosexuelle. Und das alleine ist ja schon eine Stigmatisierung, wenn man immer sagt, die Schwulen, die Trans, weil das ja auch noch alles individuelle Menschen sind. So, ja. Und ich glaube trotzdem, dass das Thema vielleicht noch 1, 2, 3 Jahre diskutiert werden muss, bis wir hoffentlich zu einem Punkt kommen, wo das irgendwann eine Selbstverständlichkeit ist. Und das ist auch mal eine Generationsfrage, weil die jüngeren Generationen wachsen mit einem viel größeren Verständnis dafür auf, als es auch noch meine Generation tut, weil das da noch verpönt war oder wir auch noch als Kinder Schwulenwitze gemacht haben, weil wir es nicht besser wussten, weil man Sachen lernt, weil es weitergegeben wird. Und ich weiß nur, was ich meinen Kindern weitergeben werde, nämlich, dass man akzeptieren muss, welche Sexualität jemand hat und dass man Menschen helfen muss, die vielleicht unterprivilegiert sind oder ähnliches und die supporten muss und die sichtbar machen muss. Aber wenn man nur über ein Phantom diskutiert, ist das oft auch nur so eine Pose. Das nervt mich halt, weil ich möchte diesen Menschen Support geben und Unterstützung, aber ich möchte es nicht machen, indem ich unbedingt allen in die Fresse wichse.
Nee, okay. Ich weiß genau, was du meinst, aber selbst wenn du sagst, ich bin schwul oder ich bin trans, ich möchte es nicht an die große Glocke hängen, ich bin einfach so, ich bin leise, ich möchte es nicht politisieren, trotzdem profitierst du davon, wenn du von einer Aufklärungsbewegung und von der Sichtbarmachung profitierst du natürlich davon. Ich sag mal so, natürlich ist das scheiße, dass Rosa von Braunheim in den 90er Jahren Happe Kerkeling zwangsgeoutet hat. Eine richtig miesen, doofe Nummer.
Und das gibt's sogar noch auf Video auf YouTube. Ja. Das habe ich neulich gesehen gerade.
Keine geile Nummer einfach.
Keine miese Nummer.
Andererseits muss man aber sagen, ich glaube, dass das Leben von Happe Kerkeling seitdem eine Wende, ich glaube, dass es einfach ein besseres Leben ist. Zu sein, wie man ist, ist einfach immer besser, als so zu tun, als wäre man nicht so, wie man ist. So.
Er hat sogar mal ein Stand-up gemacht, wo er sich extra über Schwule lustig macht oder so eine Art von Schwulen. Also ist genau, was ich gerade meinte. Jeder Mensch, egal welche Sexualität, ist ein Individuum mit einem ganz eigenen Charakter. Und auch das ist natürlich eine Befreiung gewesen, wenn wir das irgendwann alle machen können. Aber das muss man auch jedem selbst überlassen. Ich kann auch jeden verstehen, der seine Sexualität nicht nach außen tragen will oder gewisse
Sachen. So wie Sachen. Wir zwei zum
Aber
Beispiel.
Schön, dass wir mal darüber geredet haben.
Wir tragen unsere
haben.
Sexualität weiterhin nicht nach außen. Außer
was ich aber zum Ursprungspunkt nochmal zurückzukommen. Mhm. Es ist ja jetzt nicht nur dieses Trans-Thema, sondern die Winzer haben sich bei mir gemeldet. Oder andere Typen, die mir dann lange Mails schreiben.
Transfeinde und Winzer finden mich doof, das weiß, ist mir schon klar.
Nee, und die Sache ist die, was dann ganz viele vergessen, dann kriege ich auch immer so Vorwürfe, ja, du bist ja irgendwie davon abhängig oder sonst was. Wir beide haben vor 10 Jahren unsere kleine Oase aufgebaut, in der wir hier alles besprechen können, in der wir uns mal anschreien können, in der wir uns aber auch mal cool irgendwie im Tier nähern können, alles Mögliche machen können. Und das ist für mich eine sehr wertvolle, muss ich sagen, wertvolle Insel, die nur wir beide hier gerade besitzen, indem wir das Mikro haben, keine Redakteurin oder so, vielleicht mal später was rausschneidet, was allerdings sehr selten vorkommt. Ja, und ich bin sehr dankbar drüber. Und ich lasse mir das auch nicht kaputt machen oder so, dass wir hier nicht mehr drüber reden können. Und ich muss auch sagen, ich schalte ganz viel aus und lese wirklich wenig, außer meine privaten DMs, wenn ich Zeit habe. Und ich finde es einfach anstrengend, dass Leute so gerade aufgeputscht sind und immer wieder sich die Mühe machen. Hört auf, euch die Mühe zu machen, irgendwie. Das werdet ihr auch nach 10 Jahren nicht schaffen, egal welches Thema, ob es ums Hausboot geht oder um Erdogan oder sonst was. Wir sind jetzt schon einige Stürme lang auf diesem Scheißschiff durch die Klippen gesegelt und ich bin da sehr dankbar. Das können wir auch mal sagen, ohne 24 Stunden Security seit 10 Jahren, Jan, wirklich.
Naja. Je nach, also unterschiedlich. Wir sind da unterschiedlich aufgestellt. Aber ey, ganz ehrlich, ich finde, und auch Leute, wenn ihr mir schreibt und sowas, was ist das wieder für ein Song von Olli Schulz? Muss der Text jetzt sein? Hat er da jetzt wirklich die Bassmischung? Die gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Was ist mit Olli los und so? Lass es bleiben. Olli macht sein Ding, ich mach mein Ding und wir treffen uns hier in der Mitte. Wir sind auch übrigens gestern wieder Thema natürlich die verschiedenen Herangehensweisen ans Mediengeschäft. Diese ganzen jungen Hüpfer, die alle zum ersten Mal auf irgendwelchen Veranstaltungen sind, die dann erzählen, wie es bei der 1Live Corona war, wo ich dann denke, 1Live Corona, ja, stimmt, da war ich auch mal vor 15 Jahren zum ersten Mal, war ich genauso aufgeregt. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Olli zum Beispiel ist derjenige von uns, Olli spricht mit allen, weißt du, irgendein Influencer von dem.
Auch nur Tagesform.
Nee, aber Influencer, irgendein Influencer, wo ich schon rieche, okay, in 2-3 Jahren ist da ein größeres Betrugsverfahren am Laufen. Olli Schulz mit Sicherheit irgendeine Geschichte am Laufen. Hast du Kontakt dazu? Ich krieg's aber gar nicht, weil ich nicht möchte, sondern weil ich gar nicht dafür gebaut bin, mit Leuten zu sprechen. Bin eher der Typ, der das dann nicht macht. Aber in der Mitte treffen wir uns trotzdem und irgendwie, am Ende fällt immer was Gutes runter für den Hund. Vom Tisch fällt was Gutes runter.
Ich muss auch immer sagen, mein Freundeskreis, mein Privater, wenn wir den in die Öffentlichkeit bringen, wer da schon mal eine Vorstrafe hatte oder wer unseriös ist, ne? Also da kann ich ganz ehrlich sagen, ich mach meinen Freundeskreis nicht davon abhängig, wie weiß die Weste ist, dass wir nämlich, dann hätte ich keine Freunde mehr. Es gibt nun mal viele privat, was man nicht immer vermitteln kann im Podcast oder so, viele Schattierungen und viel, viel Abwägen. Warum steht man jemandem zur Seite? Warum ist das noch ein Freund? Warum ist der kein Freund mehr? Das ist alles eine innere und eigene Entscheidung, wie man damit umgeht. Und das mag nach offen immer sehr moralisch, sehr schlagwörtermäßig sein, aber ich weiß, dass kaum ein Mensch schlecht geboren wird oder für immer schlecht ist. Genauso wie kaum ein Mensch immer süchtig ist oder einfach nur ein Drogenabhängiger ist. Diese ganze Stigmatisierung gesellschaftlich, ne? Wenn ich für irgendwas kämpfen würde in vielen Bereichen, dann dass das ein bisschen aufhört. Weil ich glaube, dass ich auch immer jemand war, den man nirgendwo richtig einordnen kann.
Und deswegen
kann.
Einfach mal an Heinrich, den 8. Prinz von Reuß.
Ach, 13.
Den 13.
Der 13.
Halt, zieh durch.
Alter. Darüber müssen wir reden, über die
Reichsbürger. Wir wissen, du hast es echt nur gut gemeint. Aber, ey, abgeführt morgens um 6, schon mal vor die Bullen kommen morgens rein um 6 Uhr morgens und du wirst abgeführt in so einem Tweed-Jackett mit so einer pinken Krawatte und so einem Einstecktuch, Alter. Was ist denn das für ein Leben?
Andererseits, als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, wir hätten ihn 1-2 Tage vielleicht mal die Macht übergeben sollen. Nur aus Interesse. Wirklich, wenn der Typ dann auch noch vorgetreten wäre, vielleicht hätte er mit Putin, hätte der irgendwie einen Sense gefunden.
Aber überleg mal, der schreibt, ist in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen mit Kommandeuren vom KSK und die sind kurz davor, irgendwie im Bundestag reinzulaufen. Und das ist alles, sieht alles so lächerlich aus von außen. Da frage ich mich, sag mal, haben damals die Andreas Bader auch für lächerlich, wahrscheinlich haben die auch für lächerlich erstmal gehalten, bis die ersten Leute gestorben sind. Natürlich.
Da haben wir gedacht, sind ja noch Kinder, hat man, glaube ich, die Jugendlichen noch fast gedacht, weil die waren ja alle sehr jung, die erste RAF-Bewegung. Und ich glaube, da hat man wirklich haben die alte Generation gedacht, lass die Kinder mal da spielen, bis die auf einmal mit Maschinenpistolen gespielt haben und einfach in den Nahen Osten geflogen sind, sich haben ausbilden
und das
lassen.
In dem Fall ist gar nicht, also gut, CO2-neutral und CO2-Bilanz besser, dass sie gar nicht im Nahen Osten fliegen, sondern einfach in Kalf, in der Kaserne vom KSK, werden einfach in-house in Deutschland ausgebildet und ey.
Aber die Richterin, die sah aus, als wenn sie schon 3 Schlaganfälle hatte, ohne jetzt
zu gemeint sein. Nichts gegen Leute, die Schlaganfälle haben.
Nichts gegen Menschen, meine ich ja genau. Aber gesund sahen die alle nicht aus, um das mal zu sagen. Und dann frage ich mich, wie Schlagzeile für die Spiegel, wie krank ist unsere Gesellschaft? Dass so eine Leute, also so ein Konglomerat an 50 Irren sich zusammentut, die Regierung stürzen will, hofft, dass Tumulte kommen. Und das Schlimme ist ja, was wir in Amerika sehen, auch wenn wir uns darüber so lustig machen. Es kann alles passieren, weil wir in einer fragilen Gesellschaft gerade leben.
Man lebt ja immer in einer fragilen Gesellschaft. Und wer weiß,
ich glaube, sie ist schon fragiler, als sie vielleicht noch vor 20 Jahren
war. Oder wir sind älter und kriegen es einfach nur mehr mit. Und ich glaube, die Leute vor 20 Jahren, die in unserem Alter waren, haben auch gedacht, ey, fuck, Alter, wenn der ganze Scheiß irgendwann zusammenfällt. Und jetzt kriegen wir das alles so ein bisschen mit. Ey, aber diese Richterin...
Ich glaube, die Apokalypse gab es schon immer. Ja. Es ist nämlich immer so, die Zeit treibt voran. Und mit 40, 50...
Überleg doch mal bitte, wir haben 40 Jahre lang eine Mauer in Deutschland gehabt. Da standen Leute mit Maschinengewehren auf jeder Seite und dann gab es alles kurz vor einem dritten Weltkrieg und zwar 40 Jahre lang, Alter.
Wirklich das ist mal. Wirklich so, ich weiß, das ist alles so krass und ich glaube auch zu jeder Zeit, ich meine, ich bin als Kind in den 80er Jahren wirklich auch, meine Eltern haben drüber geredet, ey, hoffentlich macht er keine Atombombe, ne? Also gerade Russland, Amerika, der Reagan, hoffentlich lässt er nicht die Atombombe los. Es war wirklich Angst und ich war 10 Jahre alt und habe meinen Eltern beim Abendbrot dabei zugehört, wie mein Vater meinte, ey, lass mal die Daumen drücken, dass hier keine Atombombe losgeht. Es war schon immer eine Bedrohung in unseren Köpfen und es gab schon immer die Panik so, ne? Die wird natürlich jetzt durch Social Media und durch verschiedene Kanäle vielleicht schneller noch nach oben gebracht. Damals war das Flüsterfunk mehr oder Nachrichten, die einem eine Information gegeben haben. Aber mit dem Gefühl der Angst hat man eigentlich nur in den 90ern nicht gelebt. Und da frage ich mich, vielleicht lag es auch daran, dass ich einfach 25 damals war. Also Anfang, Mitte 20 war in dieser Zeit. 20 bis 30, um es mal zu sagen. Und dann man sich sowieso unsterblich fühlt. Ja. Weißt du?
Naja. Aber diese Typen... die da jetzt festgenommen werden, erstmal bemerkenswert, dass es alles wirklich Boomer sind, also weit jenseits der 40 bis hoch ins Alter 70, fast 80 Jahre und da siehst du so ein bisschen, also das ist schon also erstaunlich, ich finde es auch erstaunlich, wie wenig das thematisiert wird, dass das einfach alte Leute sind, die in die in respektablen Berufen sind, also eine Richterin am Landgericht, die in ihrer Freizeit die Bundesrepublik Deutschland zersägen wird, die ihr Bundesrepublik Deutschland, die ihr jeden Monat viele tausend Euro Richtergehalt aufs Konto überweist, ein Typ, der irgendwie Ländereien hat in Ostthüringen, aus dem alten Adelsgeschlecht kommt, alles, aber alles so ein bisschen, was ich damals immer schon bei Frauke Petri dachte, ich glaube, das sind alles so Leute mit echten Brüchen in der Biografie, die dann irgendwann diese Brüche in ihrer Biografie politisieren und dann irgendwie so sich so zusammentun und irgendwelche weirden Verschwörungskonstrukte basteln. Am Ende auch nichts anderes als bei der Baader-Meinhof-Bande. Auch da, wenn man jetzt mal aufs Menschliche geht, waren das auch alles Leute.
Über einen dunklen Fleck auf der Seele auch.
Ja, über alle mit Brüchen im Leben, alle mit Widersprüchen in der Kindheit. Andreas Baader, schwierige Kindheit. Viele Leute irgendwie der zweiten, dritten Generation in irgendwelchen Heimen aufgewachsen. Kriminelle Jugendliche, so Outcasts, die einfach eine Waffe in die Hand genommen haben und gesagt haben, jetzt mache ich das mal, das gibt mir irgendwie Sicherheit. Und das Gleiche letztlich ist es nur, da ist halt, geht das Unternehmen dann über einen Deister oder du bist der 17. in der Erbfolge. Der ist der 17. Der ist nicht Heinrich, der, ich glaube, der ist Heinrich der 8., der, oder?
Ich habe 13., glaube ich.
Heinrich der 13. ist aber der 17. in der Erbfolge des Haus von Reuß. Und dann musst du dir mal vorstellen, dann gibt es diese ganzen Adligen noch. Und dann musst du dich irgendwie als Sprecher des Hauses von Reußen, musst du dich zu deinem durchgeknallten Staatsstreich verwandten. Der ist eh nur, hat er dann gesagt, der ist eh nur der 17. in der Erbfolge.
Ja, aber es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann in der Erbfolge der Geistesgestörte an die Macht kommt.
Weißt ja, du, bei Adligen ist, ja ist es aber weit eher die Wahrscheinlichkeit sehr groß,
dass es weiter oben ist. Die Rechnung ist ja relativ groß, ja, wollte ich gerade sagen. Es ist ja, die Chance ist relativ groß bei Adligen, weil die in ihrem eigenen Genpool A schwimmen und zweitens auch ansonsten, sag ich mal, in ihrer Blase, in ihrer Bubble leben. In ihrer Bubble also, leben.
Die Adligen, Bubbles gab es schon immer, bei Adligen heißt es Haus.
Haus, genau, da heißt es Haus oder Grund oder Eigentum heißt es bei denen so. Auf alle Fälle, wirklich, ich freue mich, es kommt bestimmt bald ein großer Spiegel-TV-Bericht raus. So eine Stunde Special gerne über diese Organisation,
ich,
oder?
Ich fand's auch so geil, wie die ganzen Leute, Julian Reichelt, jahrelang in der Besucherritze zwischen irgendwie Horst Seehofer und Markus Söder geschlafen und bei jeder Razzia 5 Monate vorher Bescheid bekommen von allen, damit er irgendwie Bild-TV-Kamerateams aufstellen kann. Und jetzt, seit er das YouTube-Format hat, giftet er rum, warum auf einmal, ja, warum sind auf einmal Journalisten vor Ort bei sich? Ja, so läuft's nun mal, Alter. Ich habe mich auch gewundert, die breite Berichterstattung war schon echt krass. Es war sowohl bei Zeit, bei Spiegel, es waren alle dran an dem Ding. Aber ich meine, Alter, 3000 Bullen in ganz Deutschland nehmen 50 Leute fest, noch 2 irgendwie in Spanien und Italien da festgenommen. Was für ein Riesending und was für, und der allergeilste.
Ich würde trotzdem wissen, wie weit die Strukturen, abgesehen von diesen, Alter, 50 Schere. Leute, wie viel Fußvolk hatten die schon organisiert?
Nee, und ganz ehrlich, eine Richtung, die haben ja auch Mittel, also die, weißt du, die mussten ja gar keinen Geldtransporter überfallen, da reicht, wenn irgendwie 3 Hektar Wald verkauft, hast du erstmal wieder 1 Million für deine Terrorgruppe. Das ist ja echt auch ganz anders ausgestattet. Und wenn du eine Richterin bist am Landgericht, da kannst du einfach mal kurz in irgendwelche Systeme reingucken, hast alle Daten von allem, was du haben willst. Das ist echt hochgefährlich. Und wenn die dann lustig aussehen und aussehen wie nach einem Zitat 3. Schlaganfall oder noch schlimmer oder so, das sind einfach gefährliche Typen. Ich finde es schon.
Ja, es sind wirklich krass. Gefährliche Typen. Und dann schüttel ich wirklich mit dem Kopf, wenn dann, ich weiß nicht, ob das nur Ulf Poschert ist, ob er auf seine ganze Generation ist. Dann im zweiten Satz wirklich, ich habe dieses Post gelesen, aber die Linken sind ja auch eine Gefahr.
Ja, die wo ganzen sind die Linken
Kleber.
Gefahr?
Und dann denke ich dann, okay, weißt du was, wenn Leute sich festkleben und für ein besseres Leben, also so dumm, ich möchte doch nicht mal drauf eingehen, dann frage ich mich auch, vielleicht hast du den auch 1-2 Mal zu tief in die Rippen gestochen, Jan, dass der wirklich komplett
fertig ist. Die muss man gar nicht in die Rippen stechen, der wacht morgens auf und sticht sich 2-mal selbst in die Rippen. Und
wundert, sticht
also, warum tut das denn so weh alles? Warum tut das so weh in meinen Rippen? Wer hat mich hier reingestochen?
Dann wird gesucht, also so eine unsouveräne Pellwurst an die Macht von England Zeitung zu setzen. Wie so einen unsouveränen, fragilen Typen, der wirklich nur noch da bibbert und eigentlich nur noch darauf wartet, dass deine Sendung läuft hat, damit er darauf reagieren kann, ist für mich kein Chefredakteur mehr. Und wir machen erstmal ein bisschen Musik, weil ja. Jan, wir reden fast 40 Minuten
Gott,
in einem durch.
Wir haben uns hier auch echt in Rage geredet. Ich habe ganz viele Sachen auf dem Zettel noch. Also zum einen muss ich noch über meine Begegnung mit Mark Forster mit dir sprechen.
Oh.
Die hatte ich nämlich diese Woche, eine Begegnung mit Mark Forster in der Sendung. Weihnachtsfeier, ich habe noch ein bisschen Ablage. Statistik habe ich auch noch. Ich möchte über toxische Beziehungen sprechen. Mm. Und das war's eigentlich. Weihnachtszirkus. Wir schalten heute die Spendenseite scharf und es haben schon Freaks gespendet.
Ja, und vielen lieben Dank für ganz viele Leute, die sich ganz freuen über die Spendenziele, die wir ausgesucht haben. Ich glaube, wir haben wirklich eine gute Mischung gemacht.
Ich auch.
Es ist immer, es gibt so viele Sachen und ich habe auch mich mit so vielen kleinen Vereinen und so noch unterhalten und dann kurz, er doch nochmal anders jetzt, also für, damit es so breit gefächert wie möglich das Geld an die richtigen, an Menschen mit Behinderung. Wir haben die Themen schon aufgezählt, das können wir gleich nochmal nach der Pause machen. Ich stelle euch eine Band vor, eine richtig klassische Indie-Rock-Band, die auch in den 90er oder Nullerjahren stattfinden könnte. Kiwi Junior. Haben eine richtig geile Platte gemacht.
Ist das nicht von Kiepenheuer und Witsch, der Kinderverlag?
Kiwi Junior mit Night Vision. Einfach mal ein kleiner Appetizer von der Platte. Total toll. Und dann haben uns die Busters geschrieben. Eine Band, die wir, glaube ich, beide mal in unserer Jugend live gesehen haben, zu dem wir eine, was heißt freundschaftlich, also eine romantische Beziehung
oft
haben.
Von den Ärzten waren die Busters.
Genau, da habe ich sie auch gesehen. Ich habe sie aber auch mal in Bremen im Tower gesehen. Da haben sie ganz alleine gespielt. Sind wir extra hingefahren aus Hamburg. Und deswegen, die Busters haben eine neue Platte gemacht. Die heißt Love Bombs. Und wir packen den Song Love is Art auf die Liste. Ganz liebe Grüße an Joe und den Rest der Band. Und genau, hört euch die Busters mal an. Ist auch gut mit ein bisschen Ska und generell guter Musik
und durch den Winter zu kommen. Ich packe von unseren lieben Freunden von Deichkind die neue Single, die rausgekommen
ist. Stimmt, die haben auch schon wieder eine neue Single.
Tolle neue Single und vor allem tolles neues Video, wie immer sowieso die Videos ganz große Kunst sind. Geradeaus heißt der Song, ist aber explicit und einfach mit lieben Grüßen an Forky und Philipp und an die ganze Deichkind-Kommune ist es ja im Grunde genommen. Es ist ja sowas wie die Factory von Andy Warhol.
Das ist so wie die Kommune 19 mit Rainer Langhans damals, oder wie das da
Kommune hieß. Kommune 1.
Kommune 1, genau. Hier ist Kommune 2, wir machen kurz Pause und sind gleich wieder am Start.
Bis gleich.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn, das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn, Richtung Kiel mäßig. Elmshorn, mach ich nicht. Elmshorn, nö. Elmshorn, das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn, Richtung Kiel mäßig. Elmshorn, nö.
Mandarinenzeit bei Fest und Flausche. Hey. Ich hab die erste Mandarine des Jahres.
Ich hab schon diese Woche. Bei mir ist schon wieder Kohl auf dem Herd. Es ist wieder Kohlwochenende. Grünkohl und Pinkel. Njam, 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 njam. Nachdem ich schlechte Erfahrungen hatte mit dem ersten Kohl, der war mir ein bisschen bitter, habe ich jetzt wieder den guten Kohl, wo der Frost schon mal drüber gegangen ist, gekauft. Und ich freue mich. Heute gibt's bei mir Kohlparty. Und Mandarinen habe ich natürlich schon gegessen. Und ich muss noch einmal, ich bin ein bescheidener Typ, das weißt du. Ich gehe nicht hausieren mit Preisen und sowas und das ist mir alles nicht so wichtig.
Darüber wollte ich
nicht reden. Aber ich möchte einmal ganz kurz mal eben sagen, dass ich der Playboy-Mann des Jahres 2022 bin. So.
Und ich möchte dir dazu gratulieren. Ich frage mich aber, wie kann das sein? Ich meine,
ja, guck, hast du nicht mal meinen Körper gesehen?
Eine große Heterosexualität muss ja, glaube ich, vorhanden sein.
Nein, das ist nicht Pflicht.
Ist es nicht mehr so? Ist auch neuen Strukturen der Playboy.
Selbst wenn man so leicht ans Genderfluide rangeht, wie ich, ist das möglich? Hat man heutzutage die Möglichkeit, Playboy Mann des Jahres zu werden? Wobei ich da schon fast die Kategorie Mann ein bisschen zu statisch finde.
Muss man da nicht über 3 bis 5 geheimnisvolle Ficktechniken irgendwie informiert sein, bevor man diesen Preis kriegt? Muss man hier irgendwie zu so einem Guru fahren, so nach Indien und seinen Penis irgendwie zum Propeller irgendwie verwandeln
das
können?
Das Ding ist, was du nicht weißt, ich bin so ein Guru, wo die Leute aus Indien herkommen, zu mir, um sich diese Ficktechniken anzugucken.
Ficktechniken, und das, aber mit Jan Wimmermann. Ich sehe eine große Sendung auf ZDF Neo.
25 Minuten. Skandal. Immer mehr Leute hängen noch an der Missionarstellung. Dabei gibt es so viele andere schöne Ficktechniken. Jetzt wird auch.
Die Sendung heißt Ist das möglich? Fragezeichen.
Ist das möglich, genau. Nee, ich bin tatsächlich, muss man da eine sehr aufwendige Prüfung, da kommt auch ein Komitee vom Playboy vorbei und misst dann Penislänge, Penisumfang, andere vorhandene mögliche Geschlechtsteile. Auch das ist ja, ich möchte da jetzt gar nicht privat.
Also da muss ich auch einmal sagen, ich habe dich ja einmal nackt gesehen, als wir uns umgezogen haben in der Sporthalle, beide nackt gesehen. Ich habe dein Geschäftsteil gesehen, dass du das Ding immer noch nicht irgendwie vermietet hast für Werbeflächen. Ist für mich meiner Meinung nach wirklich, ziehe ich meinen Hut vor. Wenn man mit seinem Kapital so sparsam umgeht, dann ist es doch eigentlich Perlen vor die Säue. Ne? Ja. Da wird man schon, Gnade Gottes, mit so einer Litfaßsäule geboren und dann, und dann kriegt die nie Tageslicht zu sehen.
Aber es ist natürlich nicht nur die Penisgröße, es geht auch nicht nur um den Penis, sondern es geht natürlich auch um die Möglichkeit, wie man den Körper sexuell wie man aber auch die Sexiness dann auch im Zaum hält und so tut, als wäre das, was aus einem rauskommt, was anderes als Sexualität, nämlich Intellektualität beispielsweise oder irgendwie Weisheit. Das ist ja letztlich nichts anderes als umgewandelte Sexualität. Und dann wird man am Ende des Jahres, bekommt man ein großes Diplom, in so einem
Aber wird er von drei Playboy-Redakteuren irgendwie der Penis untersucht vorher?
Nee, und dann wirst du eingeladen in die Playboy-Mansion, wo ja Hugh Hefner aufgebahrt ist, seit 5 Jahren nach seinem
Tod. Neben Lenin liegt er am Roten Platz inzwischen.
Ja, und neben Hugh Hefner sind ganz viele Rechtsanwälte, die Verschwiegenheitserklärungen hochhalten, weil man natürlich über Hugh Hefner, selbst als, also wenn er jetzt tot ist, man darf nur die Sachen erzählen, die einigermaßen noch erzählbar sind im Jahr 2022. Diese ganzen sexualisierte Gewaltgeschichten, diese ganzen unangenehmen Unterdrückungssachen, das darf alles keiner mitbekommen. Nur der sympathische Hugh Hefner im Badeanzug, der so leicht entrückt, gerade vom Fick kommt. Das soll noch in Ehren gehalten. Der hat
bestimmt ein gutes Frauenbild gehabt, glaube ich auch.
Glaube ich auch. Naja, auf jeden Fall bin ich Playboy-Mann des Jahres, ist aber nichts Besonderes, weil ich war schon mal Playboy-Mann des Jahres.
Ich weiß.
2016.
Ach, 16 schon.
Im Erdogan,
ja. Da habe ich dir damals auch schon gratuliert. Für.
Also du hast jetzt einen zweifachen Playboy-Mann des Jahres an deiner Seite. Wenn du
ich habe einfach einen Playboy an meiner Seite.
Wenn du irgendwas wissen möchtest, Olli, ruf mich an jederzeit. Ich stehe dir wirklich immer zur Verfügung. Und das ist wirklich ehrlich. Und dann geil, in einer Woche, einen Tag später kam die Statistik raus, dass 66% der Leute mich nicht lustig finden. Das hat mich dann wieder runtergeholt.
Ja, das hat mir natürlich auch jemand geschickt. Natürlich jemand, der nicht zufrieden ist mit deiner Arbeit.
Ja, guck mal hier. Das kommt davon, wenn man Transmenschen zur Seite springt, dann findet man die meisten. Finden einen dann auf einmal nicht mehr lustig. Muss er überlegen, was ihm wichtiger ist.
Ich habe aber noch eine bittere Realität. 98% aller Musikfans ist der Rolling Stones inzwischen scheißegal. Das muss ich auch einfach mal sagen. Tut mir schrecklich leid, dass
du hast aus dem Rolling Stone in der Zweitverwertung schon erfahren. Es ist eigentlich eine Umfrage gewesen der Zeit. Ich weiß gar nicht, wo ich Giovanni Di Lorenzo in diesem Jahr irgendwie sauer aufgestoßen. Na,
mit Lanz, da bei den letztes Jahr.
Kann sich doch freuen, das war doch für den, der hat einen Sekt aufgemacht, wie viele, das meistgeklickte Zeitvideo seit 50 Jahren.
Also der Rolling Stone hat's verbreitet. Nein. Und dann frage ich mich auch, das tut mir als Musiker natürlich im Herzen weh, dass sowohl Musikexpress als auch Rolling Stone immer weniger ihre Kernkompetenz Musik im Fokus haben, sondern jetzt auch anfangen mit so Gossip-Scheiße. Deswegen würde ich sagen, vielleicht finden Musikfans es auch geiler, wenn ihr mal wieder Berichte macht, dass irgendwie andere Sachen, weil du kaufst den Rolling Stone und da ist ein 4-Seiten-Bericht darüber, dass Bob Dylan 1975 Durchfall hatte, als er Blood on the Tracks aufgenommen hat. Und dann werden nochmal die ganzen alten Musiker und Kollegen
woher der Name des Albums kommt. Blood on the Tracks ist letztlich...
Blood on the Tracks, das kommt nicht von ohne. Von ungefähr. Und dann wird das nochmal alles, dann kommt nochmal der Soundmischer, wird nochmal hier von... Fliegen die nochmal 3 Redakteure rüber nach Nashville und reden nochmal mit den Leuten, die damals die Toiletten sauber gemacht haben, als er da immer reingeschissen hat, Bob Dylan. Und dann wird da eine Seite drüber gemacht. Auch da ist es vielleicht geil, sich der aktuellen Musik und auch irgendwie mal anderen Leuten anzunähern, außer Rolling Stone oder 69, als irgendwie Brian Wilson den 75. LSD-Trip geschmissen hat und dann irgendwie.
Ey, und da lobe ich mir Tag 24. Hat. Das ist zwar ein wahnsinnig unseriöses Magazin, aber die wissen, die sind wenigstens am Puls der Zeit. Die haben so ein bisschen so den Kulturbegriff ein bisschen aktualisiert. Da wird sich auch mal ein bisschen um Hip-Hop gekümmert und so ein kleines bisschen mal um so eine neue Bubble. Ich finde das sowieso. Also warum zum Beispiel die Bunte immer noch über irgendwelche weirden Adligen, die irgendwelche komischen Galas geben, berichtet und nicht einfach mal ins Influencer-Game richtig einsteigt. Ich will einfach wissen, was ist mit der Beziehung von Nova Lana Love los? Warum hat die sich getrennt von ihrem Mann? Der ist vorher wohl
Wer Nova Lava Love?
Nova Lana Love. Nova.
Nova Lana Love.
Er hat sich getrennt von, ist jetzt die Beziehung ist aus. Er hat schon mal fremdgeknutscht und gab es wieder Fotos, wo er fremdgeknutscht hat. Und jetzt ist die Beziehung zu Ende wohl. Und da will ich mal eine Doppelseite in der Bunte lesen. Nicht irgendwie wieder Barbara Schöneberger, die besten Waffelrezepte zeigt oder sowas. Oder wie sie privat ist. Deshalb weiß ich alles schon, wie die alle privat sind.
Deshalb fahrt ihr auch alles bei Fest und Flauschig.
Ja,
also,
genau.
Ganz ehrlich.
Genau. Ey, apropos privat. Ich hatte eine Begegnung der dritten Art. Und zwar habe ich Mark Forster. Das letzte Mal, dass ich Mark Forster, den großen, den Sir Mark Forster, der deutsche Elton John,
Der ist schon so lange Star inzwischen, ne? Ja, ja, wirklich.
Und ich habe das schon mal erzählt. Der erste Auftritt von Mark Forster, ich glaube ever, der hat sich ja gelöst von Kurt Krömer, auch ein lieber Freund unserer Fest und Flauschig Community.
Ganz liebe Grüße, aber ich glaube, der war Redakteur bei
Kurt Krömer. Nein, der war Pianist von Kurt Krömer. Pianist, okay. Die waren ganz, ganz lange auf der Bühne unterwegs und Marc hat immer gesessen mit einem Glitzerjackett an seiner Seite und irgendwann hatte er keinen Bock mehr, kann ich auch verstehen, da irgendwie Sidekick zu sein und hat sich dann sein eigenes Ding gemacht. Und vor ganz genau 10 Jahren, Ende des Jahres 2012, in Hannover am Maschsee, mit Patrick Arbeiter, der Regisseur, der auch die ZDF-Magazin machen ganz und Rusch und Böhmermann auch seit 15 Jahren. Wir haben damals gemeinsam mit dem, ich glaube NDR, Die Late Line war das. Und Mark Forster war zu Gast und es hieß, jetzt kommt der Pianist von Kurt Krömer, der macht jetzt Solo-Sachen. Ich so, ja, okay, interessant. Ich war mega aufgeregt. Mark war mega aufgeregt. Und wir erinnern uns beide noch daran. Und das war wirklich, und ich habe ihn seitdem einfach 10 Jahre nicht gesehen, sondern immer nur im Fernsehen, weil er natürlich ein absoluter Superstar ist. Und wir haben gemeinsam einfach ein sweetes Weihnachtslied gesungen. Und ich habe mich total gefreut, dass er Lust hatte, vorbeizukommen. Und dann war er da wieder im Glitzersacko und da haben wir uns total nett darüber unterhalten. Und was ich mal sagen muss, und daran merkst du einfach, dass das einigermaßen healthy ist. Erstmal ist Mark Forster, ey, ohne Witz, unhateable. Du kennst unser Team, du weißt, was das
für Leute
sind.
Also für die Musik kann man ihn schon hassen, aber menschlich glaube ich wenig.
Selbst für die Musik kann man ihn wirklich nur hassen, wenn man es wirklich drauf anlegt. Und Mark Forster, du kennst unser Team, das sind alles so Distinktionstypen, alles so Twitter-Größen und so. Leute, die wirklich Giganten sind im Internet. Maulhelden, digitale Maulhelden.
Digital, ja, alle ganz klein gewesen.
Und auf einmal kam, dann, ne? Ja, scheiße, Mark Forster ist unhateable. Ja, natürlich ist Mark Forster unhateable, weil der hat es einfach, und wirklich, er hat den gleichen Manager seit 10 Jahren, was wirklich ein gutes Zeichen ist. Und das ist, den ich mir damals schon gemerkt habe, ich gedacht, aber er ist aber ein guter Typ irgendwie. Der hat irgendwie die Sachen, sein Shit together. Weil wenn ihr auf dem Weg, kleiner Ratschlag aus der Fest- und Flauschig-Community hier, wenn ihr auf dem Weg nach draußen seid, ne, wenn ihr mal auf die Bühne wollt und sowas, immer aufpassen mit Management. Wenn ihr zum Management geht und das Management sagt, ja ey, wenn du bei uns unterschreibst, ne, 15% von allem, was du verdienst. Ja, auch von den Sachen, die ich schon hab, ja, von allem. Direkt wieder rauslaufen und dann nicht unterschreiben. Und es gibt Manager, ja, wo man das Gefühl hat, da weiß man, das ist ein gutes, ich muss mal wirklich sagen, Olli, du hast auch ein gutes Management. Hast du ein gutes
Ich habe ein gutes Management, aber bevor ich mein jetziges Management hätte, hatte ich einen jemanden, der mir einen Management-Vertrag vorgelegt hat und ich war damals ziemlich lost. Das war auch noch kurz bevor wir uns kennengelernt haben oder zu der Zeit. Und dann hatte ich damals keinen Berater und habe meinen Verlag, Musikverlag, also Walter Holzbauer, kann ich nochmal sagen, seit vielen Jahren mein Verleger und wirklich, ich hab's nie bereut. Und der hat sich das angeguckt und hat mich angerufen und meinte, ja, wenn du das unterschreibst, hast du dein Leben abgegeben.
Und dann bist du heute in Dubai und hättest 18 Kinder.
Naja, es gibt so Verträge, da kommst du nicht mehr raus. Ich meine, wenn du dir diesen Elvis-Film anguckst, der Manager hat 50% von allem bekommen, hat dafür gesorgt, dass Elvis Presley niemals Amerika, nie eine Europatour gemacht. Das war seine ganz große Sehnsucht, mal raus aus Amerika, die Welt kennenlernen. Aber der Typ hat ihn wie Eigentum behandelt. Und letztendlich war das auch einer der Faktoren, warum Elvis Presley so zerbrochen ist. Ich glaube wirklich, Management ist immer gut. Was auch eine schwierige Sache ist, wenn dein alter Kumpel am Anfang das Management gemacht hat und dann weiter macht und irgendwann merkst du, okay, wir sind an einem Punkt, wo es vielleicht nicht mehr der Kumpel machen sollte und dann musst du das deinem Kumpel erklären, dass er nicht mehr der Manager ist, sondern ein Professioneller. Und all diese Verwerfungen und all diese Sachen, was ich will ja auch kein Gossip erzählen, was ich auch von Leuten weiß, ja, von Musikern, ja, ja, die zusammen Platten geschrieben haben oder die das gemacht haben, es führt, am Ende zählt dann immer noch das Geld und es ist geil, wenn man mit seinen Leuten vorher eine gerechte Aufteilung macht oder das irgendwie hinkriegt, weil es wird dich in deinem Leben, sag ich mal, solche Sachen immer wieder einholen, dass irgendjemand sich ungerecht beteiligt fühlt und dann geht die Scheiße los.
Genau, und selbst wenn sich Leute quasi, wenn alles gut läuft, nicht ungerecht behandelt fühlen, sobald es nicht mehr gut läuft oder wenn man sich mal trennt oder sowas, dann brechen schnell Dinge auf und Emotionalität verwandelt sich in juristische Schriftsätze und hast die Kacke an den Haken. So ist es halt, ne? Aber es nützt nichts. So ist es halt. Das gehört zum Showgeschäft dazu, passt aber echt auf mit Management und so. Und da muss ich wirklich sagen, also finde ich das ehrlich gesagt, da sind wir auch beide sehr stabil und habe ich mich total gefreut bei Marc und habe sogar noch die Nummer von einem Manager im Handy gehabt, vor 10 Jahren eingespeichert und habe mir den Namen auch noch gemerkt und wusste auch, das Erste, was ich gefragt habe, ey, bist du noch mit deinem Manager zusammen? Und der so, ja klar, und da ist er doch. Und ich so, ey, mega geil. Was für ein netter Typ, ey. Wirklich.
Ich habe ihn mal bei der 1Live-Krone im Fahrstuhl getroffen, da war der, glaube ich, angetrunken und ich auch und seitdem haben wir uns nicht gesehen. Das kommt mir vor, als wenn schon 14 Jahre her ist. Der ist schon noch länger, glaube ich, im Business. Muss schon
nein. Also vor 10, nee? Nein, so lange
also da haben nicht, wir uns ja auf alle Fälle mal getroffen. Also,
warst du vor 14 Jahren nicht bei der 1Live-Krone?
Ich war auf der 1Live-Krone.
Aber nicht vor 14 Jahren.
2008 oder so? 2009. Und da war ich da nur, weil wir gespielt haben und Tomte da auch gespielt haben. Band von T.S. Ullmann damals. Mhm. Und wir sind dann mit denen zusammen auf die 1Live-Krone. Die haben mich mitgenommen. Ich war überhaupt nicht für irgendwas nominiert.
Und weißt du, was ich da gemacht habe?
Ja,
Ich habe die Einspielfilme gemacht für die 1Live. Also diese, ich weiß noch genau, die Tomte-Sachen. Also wenn Tomte nominiert ist und diese Nominierungsmatzen, die habe ich alleine selbst geschnitten an meinem Rechner. Selbst geschnitten.
Wirklich?
Selbst geschnitten.
Das ist richtig lange her schon. Und neben mir saß der Produzent von Juli, die damals riesengroß waren, Olaf Opal, den ich auch nie wieder seitdem gesehen habe. Und der saß direkt neben mir. Und dann hat der zu mir gesagt, ey, lass mal rausgehen, das dauert hier ewig. Und dann sind wir an Gin-Stand und haben Gin-Verköstigung gemacht. Und zwar wirklich 3 Stunden lang. Und als es vorbei war, sind wir da wieder reingetorkelt. Und ich weiß, dass ich kein gutes Bild hinterlassen habe. Ich hätte auch noch eine riesige Beule am Kopf, weil ich mir am Tag vor auf der Bühne den Kopf selber aufgeschlagen hatte mit meinem meiner Gitarre, weil ich so Bruce Springsteen-mäßig die über den Kopf heben wollte. Habe ich schon öfter mal erzählt. Und das war das einzige Mal, dass ich bei der 1Live-Krone war. Und da war der schon Star. Und wir waren zusammen im Fahrstuhl. Und er war, glaube ich, ganz schüchtern und betrunken. Und ich habe mich gefreut. Und ich glaube, ja, er war damals auch noch bei Kurt Krümer, als ich mal bei dem in der Sendung war. Ist aber auch schon Ewigkeiten her. Naja, man kann ihn wirklich nicht haten. Ist ein super souveräner Typ. Außer mit der Mucke.
Nee, aber das muss ich komm.
Auch, nein, Jan, das ist ein Jan Böhmermann-Gag. Du weißt genau, ich
sei mal nicht so zynisch, Gute. Du bist wirklich immer so gemein. Und
ist der noch mit Lena zusammen?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Haben wir nicht drüber gesprochen, über solche Sachen.
Weil er könnte ja auch zwischen dir und Lena vielleicht mal das zerschnittene Tischtuch vielleicht zusammen.
Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele zerschnittene Tischtücher. Und wenn es ein zerschnittenes Tischtuch ist, dann hat es gar nicht mit Lena zu tun, sondern mit ihm, mit anderen Associates aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Zeit. Es ist alles eine andere Zeit. Das kriegen wir alles wieder hin.
Gestern habe ich das erste richtig komplette WM-Spiel dieser WM gesehen.
Was vielleicht
und auch nur Holland gegen Niederlande
Argentinien.
Argentinien.
4-3.
Ja, 4-3 und das Spiel habe ich gesehen, weil es gestern Abend hier lief und ich habe auch irgendwie Bock gehabt, das zu sehen und ich muss sagen, es war ein gutes Spiel und ich bin ein riesiger Holland-Fan. Ich habe so Holland die Daumen gedrückt und als sie in das 1-1 geschossen haben, dieses Tor, dieser geniale Freistoß, der in die Mauer geschossen war und der übernimmt ihn, ich muss mal ganz kurz sagen, wenn es so Länder gibt, auch unbegründet vielleicht oder vielleicht gibt es ja Begründung für, ich bin ein riesiger Holland-Fan. Ich mag dieses Land so wahnsinnig gerne. Das hängt natürlich mit verschiedenen Sachen zusammen. Mit 19, 20 immer nach Holland, nach Amsterdam gefahren. Damals gekifft, dann nach irgendwas gegessen, rumgelaufen, diese Stadt cool gefunden. Aber ich hatte auch mal eine Freundin. Und zwar ging es nur ein paar Monate. Ich habe im Urlaub auf Gran Canaria, eine kleine persönliche Geschichte, ein Mädchen kennengelernt, das ich mich total verliebt habe. 1998. Und dann bin ich mit meinem Wagen nach Holland gefahren. Sie hat mich sofort ihren Eltern vorgestellt. Die waren total nett. Ich hatte damals echt so ein bisschen Schiss als Deutscher, weil natürlich diese ganze Geschichte und dann noch Rotterdam.
Ich kenne die Geschichte, du hast es schon mal erzählt.
Ja, ich habe es schon erzählt und dann war ich mit ihr am Hafen und meinte, ist voll geil, aber Rotterdam, so richtig schön ist es nicht, ne? Und dann hat sie mir erklärt, dass 80% von den Deutschen damals zerstört wurde von dieser Stadt und dann fühlte man sich noch schuldiger und ich muss sagen, ich als es dann nicht geklappt hat, was an der Distanz lag zwischen uns beiden, bin ich weinend irgendwann zurück nach Hamburg gefahren. Aber ich muss sagen, dass ich Holland in allen Bereichen nur, habe ich schon mal erzählt, die Geschichte, nur als von einer guten Seite von toleranten, tollen Menschen kennengelernt habe.
Und ich fand es, also politisch fand ich es mega. Also ich habe Holland angefangen gut zu finden, als Frank Reichardt Rudi Carrell, sag ich, Rudi Völler an die Leute gerotzt hat.
Rudi Carrell ins Gesicht gerotzt hat. Nee, aber im Kinky-Sex-Game. Das war aber im Set. Das war abgesprochen. Das war vorher abgesprochen.
Ja, hast du Bock, mir da immer in die Haare reinzurotzen? Ich finde es voll geil. Wenn die Kameras laufen.
Und hat das gemacht. Die haben sich inzwischen aber auch vertragen. Auch sowas ist schon lange her. Jan, du hast noch ein paar Themen. Ich will dich heute gar nicht hier so mit Kleinkram aufhalten.
Also ich habe gar nicht, jetzt ehrlich gesagt, die Sachen habe ich jetzt besprochen. Ich wollte noch über das Thema toxische Beziehung sprechen. Dass wenn man eine toxische Beziehung hat, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder macht einen Podcast zusammen, wie wir haben auch eine toxische Beziehung, oder man trennt sich. Und ich möchte mal an alle da draußen, also falls ihr irgendwann mal, also ist jetzt völlig offen, ohne dass ich jetzt auf irgendwas anspiele, aber falls ihr in einer Partnerschaft seid, wo ihr nach so vielen Jahren das Gefühl habt, sag mal, irgendwie mein Partner oder meine Partnerin, die labert mich oder der labert mich die ganze Zeit zu und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann gar nicht mehr atmen und will ich diese Partnerschaft eigentlich wirklich oder bin ich eigentlich hier in so einer Art gigantischem Stockholm-Syndrom gefangen? Dann einfach meldet euch bei euch, weil ich habe so ein paar Partnerschaften jetzt in letzter Zeit in meinem weiteren Umfeld, also Leute, die ich wirklich früher wirklich respektabel und geschätzt habe und so, und da habe ich da so ein paar Sachen mitbekommen und gedacht, ey, ganz ehrlich, ich würde mich da jetzt melden und sagen, ey, wenn du Hilfe brauchst, ich sag Bescheid, ich hole dich da irgendwie raus. Ich traue mich aber nicht, weil ich das so übergriffig finde. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch angesprochen, meldet euch einfach mal bei euch, bei mir, dann helfe ich euch da rauszukommen, weil ich habe so ein paar Sachen irgendwie in letzter Zeit gehört und mitbekommen, wo ich gedacht habe, ey, Alter, was ist denn da schiefgelaufen? Also ganz merkwürdig.
Ich auch. Es ist nun mal so, es ist, keiner ist davor gefeit.
Komisch, dass wir beide
selbst die intelligentesten Menschen, selbst Menschen, von denen man denkt, wow, die sind ja deutlich jünger als man, die sind schlau, schnell im Kopf und so. Selbstbewusst,
stark.
Gerade Karriere. Es kann, und ganz ehrlich, es gibt Sachen, die kann jeden erwischen. Das ist eine toxische Beziehung, genauso wie irgendwie im Bruch im Leben mit irgendwelchen Sachen oder sonst was. Aber auch da gibt es Hilfe für, tatsächlich. Es ist anmaßend, anderen Leuten zu sagen, ihr seid in einer toxischen Beziehung. Aber wenn man das über Monate sich reinziehen muss oder auch mitbekommt oder das vielleicht sogar in die Öffentlichkeit getragen wird.
Das wäre krass.
Dann ist es vielleicht ganz gut, dass, vielleicht fühlt ihr euch angesprochen, wenn nicht, dann habt ihr auch nichts zu befürchten, auf gar keinen Fall.
Ja, und manchmal sind ja auch Leute genau richtig füreinander und dann wollen sie das ja auch. Also man kann da nicht zwischenkommen und wenn das ist, wenn das so ist, dann ist das einfach so. Sag mal, haben wir eigentlich erschöpfend über diese Reichsbürgergeschichten gesprochen? Weil ehrlich gesagt, ich wollte erst vielleicht so ein bisschen comedy-mäßig drüber sprechen, weil das einfach so lustige Charaktere sind.
Ich wollte auch
sind.
Comedy, deswegen habe ich damit angefangen. Wir hätten denen vielleicht 3 Tage einfach die Macht mal geben sollen, weil es ist ja wirklich, was ich so schockierend finde, ist, ich weiß nicht, wie lange die jetzt schon da im Untergrund operiert haben, aber dass es überhaupt Leute gibt, die das dann machen, sich zusammentun und dass dann der Wahn immer größer wird, wir können dieses Land stürzen, es wird Tumulte geben, daraufhin war das ja ausgelegt.
Aber dass ist das die nicht mit ein bisschen wenig Leute, so ein verrückter Adeliger?
Das frage ich mich ja auch. Wie viele Leute haben die noch in der Bereitschaft? Also in irgendwelchen Kasernen?
Die warten. Die haben ja auch geil so logistische Ideen gehabt, die haben sich Kasernen ausgekundschaftet, um zu checken, ob man da Truppen unterbringen könne. Also auch so, da waren wohl Leute, irgendwie Bundeswehrlogistiker, die mit an den Umsturzsachen beteiligt waren, die haben das vor allem von einer logistischen Perspektive aus sich angeguckt. Also irgendwie auch eine Art auch Suite, aber halt auch, weil die Kohle haben und irgendwie beim KSK an Wummen kommen und so, ist es natürlich auch mega gefährlich. Also es ist so ein bisschen, ich will es nicht verharmlosen, auch so ein Spitzenkoch war wohl dabei, den sie in Kitzbühel aus dem Restaurant rausgeholt haben. Also die hätten gut gespeist, hätten sie auf jeden Fall.
Der hätte die alle bekocht, oder was?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir treffen uns morgen alle irgendwie im Mall of Berlin, im Zara-Store, in der Unterwäscheabteilung, kommt alle Fest- und Flauschig-Fans, dann würden wir schon sowas Tumultartiges, glaube ich, auslösen. Olli und ich probieren BHs an, kommt alle, guckt euch das an, ihr könnt Fotos machen, wir geben Autogramm und hinterher verteilen wir noch Hunnis und dann kommen Montana Black und Knossi auch noch vorbei und verteilen geräucherte Makrelen oder sowas, die sie selbst geangelt haben. Dann ist Tumult. Aber ich weiß nicht, ob man das so als Adeliger, als 17. in der Thronreihenfolge im eigenen Haus, ob bloß der 17., ob das so einfach gewesen wäre, ohne eigenen Podcast.
Ohne, die hätten, ey, das, der fehlende Punkt war ein Podcast. Die hatten keinen Podcast. Und das Ding ist, mit dem hätten die nämlich das Volk erreichen können.
Und das ist das Ding, das wissen viele nicht. Spotify greift nicht viel ein inhaltlich. Aber wenn der Algorithmus bei Spotify eine rote Lampe anzeigt, wenn ein Podcast das Potenzial entwickelt, einen Startstreich anzuzetteln, dann wird er abgesetzt.
Dann wird er abgesetzt. Also deswegen, wir dürfen nicht zu sehr unsere Macht ausspielen. Wir haben vielleicht die Möglichkeit, das Land umzustürzen, weil wir haben eine Menge Hörer und Hörerinnen.
Und auch gefährliche Typen. Ich muss.
Wir müssen nur einmal sagen, hier, macht euch bereit. Und dann sind die Leute da und ziehen ihre Anzüge an, die wir denen vor Wochen schon zugeschickt haben.
Ja, ich hab mich im Zuge der Promo-Sachen für die Tour, wurde ich gefragt, ging es um irgendwie Konzerte in Bayern und ob ich das blöd finde, weil wenn Bones MC auftritt, dann werden immer alle gefilzt und so. Und dann habe ich mal kurz eine Publikumsreflexion gemacht. Dann habe ich gesagt, die Hälfte von meinem Publikum oder von, also ich würde sagen auch von unserem Publikum oder ein Viertel von, wenn wir gemeinsam wieder Weihnachtszirkus im Tempodrom machen, würde ich sagen, ein Viertel der Leute sind irgendwelche Beamten, die auf Bereitschaft sind. Weißt du noch, als damals der Terroranschlag am Breitscheidplatz und die Hälfte der Leute einfach gegangen sind, weil die dann auf einmal eine SMS bekommen haben, weil die bei dem Bullen oder bei der Feuerwehr...
Peter war auch noch da und der ist auch sofort abgehauen, haben wir noch gesehen. Und dann Freund der Sendung Gehirnchirurgen, den wir hier mal eingeladen hatten, der ist auch sofort aufgestanden. Und da hast du mir nämlich in der Sendung das nämlich nicht gesagt und hast verschwörerisch auf deinen Laptop geguckt.
Weil ich wusste, dass du wie so ein kopfloses Huhn dann durch die Gegend laufen würdest.
Überhaupt nicht. Ich hätte nicht? Die Leute langsam ich hätte geholfen. Ich war lange Ort. Security Mann, ich hätte denen geholfen, wahrscheinlich die langsam rauszugleiten aus dem Tempodrom.
Bist du ruhig in hektischen Situationen? Haben wir uns, glaube ich, noch nie.
Doch. Außer wenn ich gerade im Rauchentzug bin ich jemand, der ziemlich souverän in Argumentationen, sage ich mal, zu Werke geht.
Also toll, 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 dass wir niemals wieder gemeinsam bei einem Terroranschlag mit vielen Leuten in einer Halle sind. Aber dann weißt du fürs nächste Mal Bescheid. Aber es war auf jeden Fall eine weirde Situation, auch als ich dann bei den Bullen angerufen habe, um zu fragen, was wir denn jetzt machen sollen und die Bullen überhaupt nicht wussten, was zu machen war. Also darfst du im Nachhinein auch keinem erzählen, jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich es erzählt. Angerufen bei der Polizei, ja, hallo Böhmermann, wir sind im Tempodrom mit 4.500 Leuten, wir wissen nicht, ob draußen Leute mit Maschinengewehren rumlaufen, was machen wir denn jetzt?
Aber wir haben da was gehört.
Wir haben da was gehört, ja, weiß ich auch nicht. Ja, aber was? Sie sind doch die Polizei, was machen wir denn jetzt? Ja, gut, alles klar, wir kümmern uns selber drum. Leute, geordnet verlassen, auf Wiedersehen, ist jetzt eine lange Zeit her zum Glück. Jetzt kann man drüber lachen, nee, kann man auch nicht drüber lachen im Nachhinein. Aber war so ein bisschen... desillusionierend, sag ich mal im Nachhinein. Nee.
Weil du jetzt gerade so auf die Bullen gesagt hast, packe ich jetzt das Lied Die Bullen kommen von Die Bullen rauf. Die Bullen ist eine Deutsch-Punk-Band oder ein Projekt gewesen und die haben eine Platte gemacht, sind auch als Polizisten aufgetreten und nannten sich Die Bullen. Und das Lied Die Bullen kommen, das ist echt ein Hit, den packe ich jetzt mal kurz drauf, fällt mir gerade ein.
Alle relevanten Songs von Team Scheiße, die auch das Entwenden von Bundeswehrmunition thematisieren und so, sind sowieso schon auf der Fidi und Bumsi-Playlist, deswegen, deswegen werde ich das ist nicht weiter ausführen. Aber dieser Staatsstreich, diese Staatsstreichgeschichte, hast du Spiegelcover gesehen?
Nee, aber ich hab ja noch ein Spiegel-Abo, deswegen ist es gerade rausgekommen.
Ja, und das sieht aber auf dem Cover aus, als hätte Tom Cruise irgendwie Operation Valkyrie 2 gemacht. Also so ein kleines bisschen, ich sag mal, wenn irgendwie Flüchtlingskrise ist oder Migrationsbewegungen aus Syrien kommen, werden die Horrorbilder, wo irgendwie Kinder in so hartem, schwarzem Licht gezeigt werden und dann irgendwie der Umsturzfürst da mit seiner ganzen komischen Truppe, sieht wirklich aus wie so ein neuer Marvel-Film, wo du denkst, also beim Spiegel, was ist denn da eigentlich in letzter Zeit überhaupt los? Seit Stefan Aust nicht mehr die Peitsche in der Hand hat, seit Stefan Aust sich nicht mehr um den Spiegel kümmert, sondern nur noch um die Welt und um seine Pferde, ist er so ein bisschen, der Spiegel so ein bisschen abgeglitten. Was ist denn da los, Spiegel?
Ich drücke dem Spiegel den Daumen, dass der stabil bleibt. Da mache ich mir manchmal auch
aber große
Sorgen,
ne?
Drum. Ja, wirklich, mache ich mir wirklich, weil es ist nun mal so, auch ich bin aufgewachsen mit dem Spiegel als ein relevantes, wichtiges Magazin, das auf alle Fälle politischen Relevanz hat. Und ich bin also schon oft von Spiegel online, wo ich so denke, oh, bitte nicht diesen Bericht jetzt zum 10.000. Mal, holen die irgendeinen Bericht nach oben, weil natürlich alles gefüllt werden muss. Dann auch so Themen, wo ich so denke, könnt ihr das der Bild-Zeitung überlassen? Und das, hoffe ich, färbt nicht zu sehr auf.
Aber ist wirklich, das kann man vielleicht mal appellieren. Also der Bild-Zeitung und auch dem Springer Verlag, dem wird es wahrscheinlich sowohl wirtschaftlich als auch publizistisch besser gehen, wenn der Spiegel mal ein bisschen Raum lassen würde. Also wenn sich der Spiegel genauso, wie du vorhin gesagt hast, mit den relevanten Themen, Rolling Stone, wenn der Spiegel sich auch mal, also den Kulturbegriff mal aktualisieren, mal relevanten, mal raus aus den Einzelbüros, mal ein bisschen mit jungen Leuten sprechen, mal eine Themenkonferenz, wo alle aus dem Verlag mal Themen reinbringen können und nicht nur die Leute, die Professor sind oder sowas, dann hat er auch der Springer Verlag wieder mehr Luft und kann da auch seine eigenen Themen mal wieder wie früher anzapfen und muss sich den völlig irrsinnigen Wahnsinn machen. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ja.
Wenn wir mal eine Woche in der Redaktion, Chefredaktion machen würden, gab es da früher, Bild lässt eine Woche Eros Ramazzotti die Chefredaktion übernehmen. Und dann ist da irgendwie, dann kommt der Julian Reichel.
Eros
dann
sind Ramazzotti?
Da so, ja, oder irgend so ein Horst Wurst. Rod Stewart macht 2 Tage die Bild. Das sind seine Schlagzeilen. Und dann ist auf den Schlagzeilen Julian Reichel, wie er dann Rod Stewart die Hände schüttelt. Und Rod Stewart sagt, wir müssen mehr machen irgendwie für die Kinder da draußen. Dann machen die Rod Stewart, ein Herz für Kinder, jetzt übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ottfried Fischer kommt im Rollstuhl nochmal irgendwie und macht einen Bericht irgendwie 3 Tage lang hier bei uns Bild für Bild Hamburg.
Aber. Ja, Julian Reichel ist längst weg, der ist ja bei YouTube.
Du weißt, was ich damit erzählen
wollte. Aber wer ist der Chefredakteur bei Bild-Zeitung gerade? Weiß ich gar nicht.
Neuer, der muss aber vorher einen Drogentest machen, der kommt uns nicht rein. Die suchen 9, haben, aber bis jetzt hat noch keiner den Drogentest bestanden. Das ist das Problem.
Und zwar Matthias Döpfner persönlich, es muss eine bestimmte Konzentration an Kokain im Haar sein.
Der wurde auf Ketamin positiv getestet.
Unter 5 Gramm Kokain in den Haar Wurzeln wird keiner Chefredakteur.
Darfst du nicht. Damit du ausgeglichen bist, müssen es 5 Gramm im Kopf sein.
Matthias Döpfner macht selbst einen Test. Der macht auf der Kopfhaut so, leckt er den kleinen Finger.
Genau,
zu
die
wenig.
Brauchen gar keinen Tester, der geht mit dem kleinen Finger.
Ist zu wenig. Zu wenig. Nee, schade, tut mir im Herzen leid, auch dass sie jetzt so in der internationalen Finanzwelt da so geknechtet werden und sich an so Compliance-Geschichten halten müssen. Es tut mir wirklich im Herzen weh, das war früher alles einfacher. SWR 2 Archivradio.
Die Welt war mal so viel einfacher, ne?
SWR 2
Archivradio. Die Feindbilder waren mal so viel einfacher.
Ich habe gerade hier zum 100. Geburtstag von Ali Schwarzer, habe ich SWR 2 Archivradio gehört, die Wir haben abgetrieben Geschichte, legendäre Aktion von Ali Schwarzer, ihr Breakthrough, geklaute Aktion aus Frankreich, hat sie dann in Deutschland auch wieder aufgelegt. Am Ende nicht mal eine Original-Ali-Schwarze-Aktion, sondern eigentlich gerippt, aber ist egal, weil war natürlich echt geil. Wirklich, keine Original-Ali-Schwarze. Nein, und sie hat sich sehr clever draufgesetzt.
Was ist schon original? Es gibt ja auch Satire-Magazine in Amerika.
Who am I to judge? Das Format hat sich auf jeden Fall Ali Schwarze aus Frankreich geklaut. Und weil sie da selber mitgemacht hat und Unterschriften gesammelt hat, hat sie dann später auch mit Recht sagen können, ja, ich habe aber bei der Aktion in Frankreich auch mitgewirkt.
Und deswegen, also gar nicht eine tolle Aktion, wir haben abgetrieben. Und da ging es darum, dass die Schauspielerinnen dann von der Bild-Zeitung angeschrieben wurden. Also es hat ja Romy Schneider und viele andere berühmte Schauspielerinnen der damaligen Zeit haben sich mitgeoutet als, ja, ich habe abgetrieben. Und die Bild-Zeitung in Hamburg damals noch, die Chefredaktion, konnte es nicht fassen. Und dann haben die teilweise die Ehemänner der Schauspielerinnen angerufen, die es auch nicht fassen konnten,
was ihre Frauen
sich erlauben, selbstständig sich zu äußern. Und haben die Ehemänner gesagt, nein, das stimmt nicht und so. Und haben dann, hat die Bild-Zeitung gesagt, nee, das die Schauspielerin so und so hat das dementiert und dann hat der Norddeutsche Rundfunk und die Rundfunkleute damals, die haben dann da angerufen, haben bei der Schauspielerin angerufen und bei der Bild-Zeitung und dann hat die Schauspielerin gesagt, nee, ich habe das schon genauso gesagt und die Bild-Zeitung hat sich dann voll rausgewunden, weil sie 3 Tage nicht glauben konnte, dass jemand öffentlich sagt, ich habe abgetrieben.
Dass jemand so mutig ist.
Das war damals
ein gesellschaftlich so krasser Schritt.
Das war verboten, das war eine Straftat. Also es war quasi eine Selbstanzeige im Grunde genommen, kam einer Selbstanzeige gleich und das hat dann die Staatsanwaltschaft vor die Herausforderung gestellt, soll jetzt Anzeige erstattet werden. Und interessanterweise wirklich, das könnte man eigentlich genauso heute fällt mir jetzt nicht spontan ein, aber könnte man heute genauso mit Klimaklebern zum Beispiel, könnte man heute mit Klimaklebern genauso machen. Mhm. Auch das aktivistisch, auch da war die Zeit noch nicht so weit, die Einsicht ist noch nicht in die Gesellschaft eingesunken, dass es natürlich das Recht jeder Frau ist, über ihren Körper selbst zu bestimmen und niemand sonst da reinzufuschen hat. Und
auch das hat lange gedauert, bis gesellschaftlich, bis heute gibt es immer noch Leute mit einem Frauenbild, das veraltet ist und so. Aber es ist ein langer Kampf, deswegen auch nochmal zu dieser Transgeschichte. Es ist ein langer gesellschaftlicher Kampf, um Sachen akzeptabel zu machen, beziehungsweise in die Köpfe zu verankern, dass es einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass es Menschen gibt, die trans sind, dass es Leute gibt, die homosexuell sind. Wie viele Menschen wirklich unter dieser Unterdrückung oder dieser Scham leben mussten, 70er, 80er, 90er Jahre immer noch, dass sie homosexuell sind, dass sie eine andere Sexualität haben. Wie lange das geht. Und dann ist es natürlich auch immer einfach mal bei so einem Thema schnell genervt zu sein. Oh, was wollt ihr denn jetzt alle mit Gendern und sowas? Aber wenn man mal ganz ernsthaft überlegt, ne, und selbst im Laufe seines Lebens Menschen kennenlernt, die einem diese Geschichte erzählen, wie schwer das war, 20 Jahre anonym zu leben, weil du niemandem sagen konntest, dass du schwul bist oder lesbisch bist. Und zwar nicht nur
wegen der Gesellschaft, sondern weil du Angst hattest, festgenommen und eingesperrt zu werden.
Genau, dass es Gesetze gab, die dich verurteilt haben dafür. Und all diese Angst, die wirklich über ein ganzes Leben bei vielen Menschen herrscht. Deswegen ist es eine Sache, die wir gesellschaftlich alle vorantreiben müssen und sollten. Und auch wenn es manchmal unangenehm ist, und auch ich, der diese hohe Deutung manchmal von Leuten, die schon weiter sind, worüber wir gerade, müssen wir nicht mal wiederholen. Ja. Ich weiß, es ist alles ein schwieriger Weg, aber ich bin eigentlich, das ist, finde ich, wofür ist man mal angetreten? Ich bin angetreten, Leute zu unterhalten und Leute zusammenzubringen. Und das ist das, was meine Mission ist. So, ne? Deine Mission ist, ein kleiner Brandstifter zu sein, auch manchmal. Und hier, ne? Hier finden wir es als dann. Hier wird ein kleiner Kuchen gebacken. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus
wollte.
Die
Intention ist die gleiche, Leute zusammenzubringen und zu gucken, dass man das zusammen schafft. Aber die Mittel sind unterschiedlich.
Genau. Es wäre auch langweilig, wenn wir die gleichen Mittel benutzen würden. Jan, ich würde gerne noch ein bisschen Werbung machen am Ende der Sendung für Bücher. Guck mal, wer ein Buch rausgebracht hat.
Was ist es? Bettina Rust, die Schwester von Matthias Rust, der auf dem Roten Platz gelandet ist.
Genau, hat ein Buch gemacht und das Buch heißt Das Essen meines Lebens. Guck mal, wer da drin ist in dem Buch. Muss ich gleich mal zeigen hier.
Olli Schulz.
Mit einer Parmesanreibe. Neben mir sind in dem Buch und reden über Essen, über Lieblingsessen, anderes. Wirklich schöne Interviews, ich habe es gestern gelesen. Iris Berben, Sandra Maischberger, Flake ist dabei, Henry Hübchen, Guido Maria Kretschmer, Anke Engelke, Barbara Schöneberger und der große Olli Schulz.
Es sind alle drin.
Und es ist wirklich ein Buch, was man, ich lese das so mal abends, so ein Interview, ich finde es wirklich sehr schön. Ein zweites Kochbuch, weil ihr alle gerne kocht, ist von Max Strohe erschienen. Das heißt Kochen, super Titel, Kochen am offenen Herzen. Und es ist vor allem die Geschichte von jemandem, der lange nicht wusste, was er machen wollte, viel verkackt hat in seinem Leben, bis er tatsächlich irgendwann mal Michelin-Sternchen bekommen hat für seine Kochkunst.
Einfach so,
Kochen am offenen Herzen, Lehr- und Wanderjahre. Max Strohe, den kennt ihr vielleicht auch aus Kitchen Impossible. Und ist ein guter Typ, hat wirklich ein gutes Buch geschrieben. Und jetzt noch zu guter Letzt, weil ich so selten über Bücher rede, das Buch, was ich persönlich gerade lese, das neue Buch von Jennifer Egan und das heißt Candy House. Und es ist, es handelt tatsächlich darüber, gesellschaftliche Veränderung. Und die Geschichte ist ganz toll. Es geht um eine Firma, die Erinnerungen Leuten in den Kopf pflanzt. Und es ist ein visionäres Buch. Und das Buch davor von ihr fand ich schon ganz toll. Der größte Teil der Welt. Das war ein Wahnsinnsbuch. Und ich vertraue dieser Frau ohne weiteres. Man schreibt über das neue Buch, es ist das Buddenbrooks für die Twitter-Gesellschaft Generation. Das ist jetzt schon, schreibt das Handelsblatt. Ich weiß nicht, wie sehr man den trauen kann, aber
Doch, schon okay. Ich möchte auch noch mal ganz kurz Werbung machen. Und zwar
genau, Candy House von Jennifer Egan, Kochen am offenen Herzen, Max Struhe und Bettina Rust mit Das Essen meines Lebens sind drei schöne Bücher, die man zu Weihnachten gerne verschenken kann.
Ich möchte auch gerne Werbung machen, und zwar für eine Internetseite. Die Internetseite lautet festundfestlich.betterplace.org. Die ist ab jetzt freigeschaltet. Der Weihnachtszirkus von Fest und Flauschig, der traditionelle Weihnachtszirkus, der immer unsere letzte Sendung im laufenden Jahr ist. Es ist eine große Spendengala und die Sendung läuft am kommenden Samstag, am 17. Dezember, also nächste Woche Samstag, in 6 Tagen, um 19 Uhr, sind Olli und ich gemeinsam live vor einer laufenden Spotify-Kamera und werden eine Live-Sendung machen. Und in dieser Sendung werden viele Dinge passieren, es werden viele tolle Gäste kommen und es wird wie immer ein vorweihnachtlicher großer Spaß. Und wir sammeln Geld und nicht nur in der Sendung, sondern ab jetzt ist die Spendenseite freigeschaltet bis zum Ende unserer Winterpause. Wir spenden in diesem Jahr an 5 gemeinnützige Organisationen. Und zwar an die Deutsche Krebshilfe e.V. Gegen Krebs und für Krebsforschung. An den Verein Quartierer e.V., eine Schnittstelle zwischen deutschen, russisch und ukrainischsprachigen osteuropäischen Menschenrechtsorganisationen. Setzt sich ein für LGBTQ+-Rechte, für Leute, die vom Krieg betroffen sind.
Olli, dann habe ich die Frauenhauskoordination, genau, die an eine große Zahl von Frauenhäusern das Geld aufteilt, die es nötig haben und spendet, was ich auch ganz wichtig finde. Dann habe ich den Tierschutzbund, der für mich natürlich, habe ich alles schon erzählt, auch immer wichtig ist, weil ich Tiere sehr liebe. Und dann noch die
Lebenshilfe e.V.
Genau, gehandicapten Menschen, Familien, die ein Kind haben. Das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne nicht weit entfernt von einem Haus. Und in diesem Haus, wo ich gehe jeden Tag mit meinem Hund vorbei, und eine Frau hat auf Schränken, das ist richtig professionell, im Garten ganz viele Bücher, ganz viele Klamotten und man kann da Geld in so eine Kasse tun und irgendwas mitnehmen. Und das ist immer sehr umfangreich. Ich habe das schon ein paar Mal mit meiner Tochter was gekauft. Ich habe die Frau kennengelernt. Sie sagt, sie macht das, weil sie ein schwerbehindertes Kind haben und das sie selber zu Hause nicht mehr pflegen können. Also was davon angewiesen ist, in einer Station, du weißt,
in einer Pflegeeinrichtung,
ja. genau, unterstützt zu werden. Und jedes Mal, wenn ich bei ihr vorbeigehe und da was kaufe oder so, muss ich daran denken, an ihr Kind und generell, dass es so viele Menschen gibt, die ihre Kinder unterstützen müssen. Es ist so wichtig, dass es so eine Einrichtung gibt. Diese 5 Einrichtungen könnt ihr unterstützen, wenn ihr einen kleinen Taler über habt. Ich weiß, die Zeiten sind hart. Wir geben euch eine mega gute Live-Show. Lasst eine Donation da.
Nicht bei Knossi immer und nicht bei Knossi im Stream.
Nicht bei Knossi nur oder weil ihr denkt, dass Kollege euch irgendwie derbe Lifestyle-Tipps gibt, dass ihr ihm eine Donation geben könnt. Macht das einfach mal für eine gute Sache. Wir versprechen euch, die Sachen kommen wirklich an und wir machen uns auch mega zum Horst. Ich mache wieder meine Knossi und Montana Black. Nee, du wieder Knossi, ich Montana Black.
So machen wir es.
Imitation. Wir machen alles. Ich zeige meinen Bauch, auch wenn er ziemlich speckig ist. Vielleicht machen wir auch Fuß-Contest irgendwie. Irgendwas
fällt uns schon ein. Das haben wir alles schon gemacht. Wir lassen uns was Tolles einfallen. Vielleicht rufen wir mal Wolfram Kohns an vom RTL-Spendenmarathon und schließen uns zusammen, weil der sammelt auch mal Geld. Der ist ja bei RTL eigentlich nur noch, weil der ist ja Geldmagnet. Einmal im Jahr wird Wolfram Kohns aus dem Schrank rausgeholt bei RTL für den RTL-Spendenmarathon. Und dann können wir uns vielleicht zusammenschließen am Samstag, also nächste Woche, um 19 Uhr sind wir online und werden streamen. Die Sendung wird dann am Sonntag veröffentlicht. Wer das keinen Bock hat, live zugucken, kann sich das weiter noch als Podcast anhören.
Gibt's aber natürlich live auch.
Genau, es ist immer eine Menge los, wenn wir es live machen. Und ihr könnt ab sofort spenden auf festundfestlich.betterplace.org. Da kann man einfach spenden. Guck mal, es sind schon 225 Euro gesammelt. 7 Spenden gibt es. Lieben Gruß an die ersten Spender. Susanne, Irene, Volker, Alpenmilch, Kim S., Anonym und Michael.
Dankeschön, vielen lieben Dank.
Wir hoffen, es kommt noch
dazu. Wir selber werden auch was spenden, Jan. Das werden wir aber live in der Sendung besprechen.
Wie immer, weil Spende und Rede drüber, das ist unser Motto. Zumindest einmal im Jahr.
Das war Fest und Flauschig, würde ich mal sagen, für den heutigen Sonntag, den 11. Dezember.
Dritter Advent schon wieder.
Ja, genau. Heute Ralf Rute mit einer ganz süßen kleinen Geschichte bei mir im Adventskalender. Und er hat wirklich eine süße Geschichte und er hat ganz tolle kleine Stargäste dabei.
Oh, da bin ich immer gespannt. Da höre ich direkt rein. Freue ich mich drauf. Der Olli Schulz Adventskalender. Genau. Sag mal, traue ich dich auch noch auf oder bist du dieses Jahr wieder zu geizig, mir Geld zu bezahlen?
Jan, du bist einer der großen Highlights. Und wenn du überhaupt kommst, dann würde ich sagen im Finale. Vorher, alles was vorher ist.
Und krieg ich diesmal Geld oder nicht? Weil du weißt, ich mach's eigentlich nicht ohne Geld.
Ja, das Geld kannst du ja dann gleich spenden für unsere große Aktion.
Mach ich. Mach ich dann. Lass aber ordentlich dann. Dann möchte ich aber, dass du ordentlich latzt dann auch. Ich spende das, was, ja, du mir, ich, ja, was du mir bezahlst für den Adventskalender, das spende ich dann 1:1.
Ich bin deine kleine Melkmaus. Machen wir ruhig. Ja, kein Problem. Hey Leute, vielen Dank. Es ist bald Weihnachten.
Ey, ich hoffe, hol die Pflanzen rein, Leute. Hol die Pflanzen vom Balkon rein, genau, und aus dem Garten. Weil es wird Frost jetzt. Es ist kalt draußen in Deutschland.
Und nochmal ganz kurz, mir haben Leute Reddit-Links geschickt zu den Nacktfotos von Laura Müller, die inzwischen soweit ist, dass sie sich komplett nackt wohl auszieht auf ihrer OnlyFans-Seite. Ich kann euch allen sagen, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch das finanziell anzutun, es ist sehr traurig und tragisch. Es gibt keinen erotischen Faktor. Es ist einfach wirklich, das hat mir jemand geschickt, natürlich klickst du drauf. Ich guck's mir an und ich denke mir, ja, Mädel, was willst du da jetzt sagen? Jeder verwirklicht sich so, wie er will. Ich hab ja mal geschwärmt, so auch witzig. Es war auch immer alles ein bisschen witzig gemeint und so. Ich find's aber sehr tragisch, wo wir gerade beim Thema toxische Beziehungen sind, wenn die Frau sich für den Typen ausziehen muss, um noch mal ein bisschen Geld ins Haus zu holen. Es lohnt sich nicht. Es lohnt sich, glaube ich, generell nicht, auf OnlyFans irgendwelchen Leuten hinterher zu stalken und denen Geld in Rachen zu schmeißen, dafür, dass sie ihre Brüste oder so zeigen. Das Geld gibt doch lieber beim großen Fest und festlich Advents- bzw. Weihnachtsfest.
Und wir sind im Alter, dass auch wir unsere Brüste bereits zeigen können. Also das ist, auch wir sind mit körperlichen Reizen ausgestattet.
Naja, wenn wir unsere Brüste zeigen, kriegen wir auch Geld dafür, dass wir da aufhören damit. Also wir sind jetzt schon auf der anderen Seite angekommen.
Das war's für diese Woche. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder zur vorletzten Ausgabe für dieses Jahr. Und dann bitte nächste Woche Samstag alle kommen. Es wird gut. Wird gut. Und dann sehen wir uns mal wieder. Da freue ich mich schon drauf.
Ich freue mich, Jan. Vielleicht gehen wir noch essen.
Wirklich?
Na, wäre doch schön. Wir beide nochmal essen gehen.
Vielleicht. Zu zweit?
Oder mit der Spotify-Family.
Willst du im Grill Royal einen Tisch reservieren oder was? Vorne, ganz vorne, damit wir gesehen werden?
Würde ich machen, klar.
Okay.
Kannst du nochmal überlegen.
Bis Samstag. Macht's gut, Leute. Tschüss. Bis Mittwoch und Samstag.
Ich würde nur diesen Podcast hören. Ich würde keinen anderen hören. Ich habe mal in andere reingehört, die sind scheiße.
Ich würde auch nur diesen Podcast hören. Weißt du, was ich glaube, Olli?
Na?
In 2-3 Jahren bist du ein internationaler Star und brauchst 24 Stunden am Tag Security.
Das glaube ich auch.
Bis Mittwoch.
Diese Woche im Talkomat Halina Roginski und Jakob und Benne von den Elevator Boys.
Alle Elevator Boys sind gebrandmarkt mit diesem Tattoo.
Eine Fahrstuhltaste.
Tatsächlich.
Ja, tatsächlich?
Ehrlich?
Was?
Ja, hast du das denn gerade erraten?
Diese Pfeile hoch,
runter. Ja. Doch. Richtig peinlich, oder?
Na, es war gerade ohne Scheiß ein Scherz von mir.
Ja, richtig peinlich, oder?
So. Nein!
Nur hier auf Spotify.